Crop FM, Ausgabe Nummer 417. Wir schreiben den 21. Juni 2019. Sommer, Sonnenwende und Sommerbeginn endlich. Obwohl es eh schon seit einiger Zeit ziemlich warm ist. Mein Gast heute Abend ist Dieter Bremer und es geht um den Fall Atlantis. Ein weiteres Mal nach 9 Jahren die Fortsetzung. Und auch heute gibt es wie immer den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at. Einfach einsteigen, Fragen reintippen und ich gebe sie dann sehr gerne an den Gast weiter. Und natürlich ist auch die Skype-Leitung heute wieder offen, nicht nur bei Lagerfeuersendungen. Bei jeder Sendung kann man reinskypen. Der Skype-Button findet sich bei laufender Sendung zu Beginn der Seite ein bisschen oben rechts. Das übliche blaue Symbol draufklicken. Dann gibt es noch so eine Sicherheitsabfrage und schon bist du on air. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, wie ihr die meisten schon wissen. Viele haben ihn schon abonniert. Zahlt sich auf jeden Fall aus. Alle 2 Wochen schicke ich da was aus. Garantiert kein Spam. Und so versäumt man keine Sendung, beziehungsweise bekommt eben mit, wenn sich irgendwas tut. Man kann mir gerne mailen. cropfm@moor.at. Die Antwort dauert leider meistens. Und ja, ich bin schon wieder im Rückstand, ich weiß. Aber ich versuche, so gut es geht, alle Mails, zu denen ich irgendwas sagen kann, zu beantworten. Falls mal was durch den Rost fällt, und das passiert leider dann doch immer wieder, wie mir dann auffällt, dann bitte einfach nochmal schicken. Es gibt einen Podcast zu dieser Sendung und ein Archiv, in dem sich fast alle bisherigen Ausgaben mit der heutigen 417 nachhören lassen. Man kann es als RSS-Feed abonnieren und so weiter. Wenn man das über YouTube hört, dann sollte man auf jeden Fall mal auf der Website cropfm.at vorbeischauen, denn dort finden sich noch ganz viele weitere Sendungen. Es ist bei weitem nicht alles auf YouTube. Es gibt ein Archiv, wie gesagt, das man direkt verlinken kann, auch also einzelne Beiträge. Das Forum wird betreut von Unarmed und Wingman. Vielleicht gibt es ja zur heutigen Sendung wieder mal einen Thread. Zuletzt gab es einen, da gab es ein paar recht interessante Kommentare. Das Coverbild ist gestaltet von Matthias Töpfer. Es ist quasi eine Farbvariante der ersten Ausgabe mit Dieter Bremer vor 9 Jahren. Und mehr von Matthias Töpfers Kunst auf atelier-töpfer-mit-oe-geschrieben.de. Ganz großes Danke an den Mann. Er sorgt dafür, dass Crop FM in Farbe sendet. Wem diese Sendung gefällt, weitersagen. Und wer was beitragen möchte, kann mich mit interessanten Leuten zusammenbringen. Passiert immer wieder, gerade wieder eine sehr interessante Sendung zum Thema Tierkommunikation ausgemacht. Vielen Dank an die Hörerin, die das angeleiert hat. Ansonsten kann man natürlich auch pekuniär spenden. Der Spendenbutton findet sich relativ weit oben, auch ein bisschen rechts. Der orange Button mit dem Herz und ein großes Danke an alle, die schon was beigetragen haben. Leaked UFO Notes on Vice Admiral Thomas R. Wilson. In Sachen UFOs überstürzen sich in letzter Zeit wieder mal die offiziellen und halboffiziellen Veröffentlichungen und Bekanntgaben. Eines der jüngsten Beispiele ist die unlängst von Richard Dolan thematisierte Veröffentlichung von Gesprächsnotizen etc. mit Bezug auf einen gewissen Vice Admiral Thomas R. Wilson. Da geht es sehr viel um geheime Projekte, um diverse exotische Technologien und der versucht da irgendwie Zugriff zu bekommen, bekommt ihn aber nicht, weil das alles schon irgendwelche privaten, ja, meistens auch Aerospace Campus und andere Dinge ausgelagert worden ist, MJ-12 und so weiter. Der Videobeitrag von Richard Dolan, in dem er die Dokumente im Detail bespricht, ist in der News-Sektion verlinkt. Durchaus sehenswert, wie ich finde, sehr spannend. Ob was Handfestes dabei rauskommt, das steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Ja, eine gewaltige, rätselhafte Metallmasse unter der Mondoberfläche wurde da entdeckt und nachzulesen ist das auf Grenzwissenschaft aktuell. Unterhalb der Oberfläche des größten Kraters im Sonnensystem, dem Aitken-Becken am Südpol des Erdenmondes, haben Wissenschaftler eine rätselhaft große Masse entdeckt. Diese, so spekulieren die Autoren, könnte aus dem Metall eines Asteroiden bestehen, der einst den Krater geschlagen hatte. Und das ist natürlich genau die Art von Entdeckung, die mein Gast Dieter Bremer dann auf seine ganz eigene Art interpretiert. Durchaus interessant, teilweise natürlich geht das sehr, sehr weit, aber okay. Und seine inzwischen ebenso umfassende und ungewöhnliche Geschichtstheorie wächst und wächst. Vielleicht hat er davon ja schon gehört, können wir ihn ja vielleicht fragen. Und überhaupt also mehr dazu jetzt gleich dann persönlich von Dieter Bremer. Ja, und Verweise auf die besprochenen Artikel und vieles, vieles mehr. Also News und überhaupt Sendungen und Hintergrundbeiträge und zum Beispiel auf der Website, jetzt auch auf der Startseite verlinkt, Bilder, die wir dann heute in der Sendung besprechen werden, die mir Dieter Bremer freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. All das findet sich auf CropFM in der CropFM News-Sektion beziehungsweise einfach auf cropfm.at. Ja, und hier geht's gleich weiter mit Dieter Bremer und dem Fall Atlantis, jetzt gleich live auf CropFM. Ja, bei mir auf der Skype-Leitung Dieter Bremer, ursprünglich war es Schillers Ode an die Freude, die ihn einfach zum Nachdenken brachte und zum Grübeln und es hat ihn nicht mehr losgelassen. Inzwischen hat sich eine, ja ich möchte sagen, eine Riesenkosmologie schon ausgewachsen. Das letzte Mal haben wir 2009 gesprochen, heute endlich der damals schon versprochene zweite Teil. Guten Abend, Herr Bremer.
Guten Abend.
Freut mich sehr, dass wir heute hier sprechen können. Und dass es dann doch noch dazu kommt, dass wir die Sendung von damals weiterführen.
Schön, freut mich auch.
Ja, Ihre Theorie ist sehr gewagt, sehr umfassend und widerspricht so ziemlich jeder Geschichtstheorie. Aber wie Sie auch immer wieder betonen, Sie gehen da also von, also Sie sind technischer Chemiker.
Ne? Ja.
Und wie Sie immer wieder betonen, versuchen Sie eben zeitgenössische, aktuelle aktuelles technisches Verständnis in diese Interpretation alter Texte einzubringen. Und alles begonnen hat ja eben mit der Ode an die Freude, jenem vermeintlichen Trinklied von Schiller. Und inzwischen wühlen sie sich durch sämtliche apokryphe Schriften, griechische Texte etc. etc. Also in ihrem neuen Buch, ich glaube, die Lokalisation von Atlantis heißt es, ich habe es hier liegen, ja, als E-Book, der seht, da, also unzählige Zitate, die sie da anführen, muss ich sagen, wirklich beeindruckend, auch wenn ich jetzt nicht mit allen Schlüssen übereinstimme, ich habe mir da ein paar Sachen rausnotiert, aber ist okay, also ich finde es trotzdem, ich finde es mutig, ich finde es kühn und mir gefällt sowas. Zu Anfang aber auch die Frage, Sie sind damit einverstanden, dass Ihre Kurzbio, Ihr Bild, die alte Sendung und die neue und alle folgenden und Ihre E-Mail-Adresse, glaube ich, die ist auch veröffentlicht auf der Seite, dass die dort veröffentlicht wird und dort bleibt. Ja. Sie wissen schon, das ist etwas aktionistisch, dass ich da immer am Anfang frage, aber die DSGVO ist eben so seltsam formuliert.
Furchtbar. Auch
es ist furchtbar.
Okay.
Deshalb, ja.
Herr Bremer, das ist erstmal klar, jawohl, jetzt...
Herr Bremer, also mal gucken. Sind Sie Atheist?
Ja.
Ja.
Ich bin Atheist.
Ein ganz kleiner. Okay, das wundert mich überhaupt nicht. Sie sind ja auch in der DDR aufgewachsen?
Ja.
Also allein
das
schon.
Das mag damit zusammenhängen, aber auch meine Eltern waren nun nicht, wie soll ich sagen, praktizierend religiös, sage ich mal.
Okay. Aber auch das Transzendente lehnen Sie ja, ich weiß nicht, ob Sie es ablehnen, aber jedenfalls in Ihrer Interpretation alter Texte, wo sehr viele eigentlich spirituelle Schriften oft darin sehen, da fließt das überhaupt nicht ein. Also
ja, das ist richtig. Also für das, wo ich eine Aussage mache, beziehe ich mich ausschließlich auf materialistischen Boden,
ja.
Was aber nicht heißt, dass ich alles ablehne, was heute nicht materialistisch erklärbar ist. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es ein Überbewusstsein der Menschheit gibt. Aber dabei belasse ich es auch. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, na ja, es gibt so ein Überbewusstsein und ich habe das angezapft und so weiter. So weit gehe ich nicht.
Und paranormale Phänomene, wie stehen Sie dazu?
Ja, es ist ähnlich. Also ich war mal in so einem Seminar, bin da rein zufällig reingerutscht auf einer Messe in meinem eigentlichen Job. Und da ging es darum, dass mich dann jemand mit Bewegung sozusagen in meinem Rücken gelenkt hat, linksrum, rechtsrum und so weiter. Und da musste ich feststellen, okay, also ich habe das dann auch selbst probiert. Da gibt es eine Quote, die liegt deutlich über 50%, die liegt bei vielleicht 55%, dass man das richtig macht. Also ich halte das durchaus für möglich oder für sehr wahrscheinlich, dass aus uralten Zeiten solche Instinkte noch existieren und dass man die auch vielleicht wieder trainieren und aufbauen kann. Also das schließe ich nicht aus.
Aber letztlich glauben Sie fest daran, dass es für alles eine materialistische Erklärung gibt. Nur haben wir sie noch nie gefunden.
Aha. Ja, okay. 100% richtig.
Auch zum Beispiel so Dinge wie Apporte. Oder glauben Sie dann, dass das halt nicht existiert?
Ja, ich tue mich schwer, über Sachen zu reden, wo ich nichts von verstehe. Also sage ich mal lieber nichts dazu.
Okay. Also kann ich sehr gut nachvollziehen und auch akzeptieren. Ja? Also finde ich sogar besser, als da irgendwas daherzulabern, sehr viele machen von Dingen. Also Sie halten sich an das, was Sie wirklich verstehen, was Sie wirklich begreifen.
Ja.
Und danach interpretieren Sie diese Texte, jetzt könnte Ihnen jemand vorwerfen, naja, dann ist Ihr Weltbild aber sehr eingeschränkt, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Sie sehr viele Beispiele bringen in Ihrem neuesten Buch. Ich muss zu meiner Schande gestehen, das alte Buch, das erste, noch immer nicht völlig gelesen. Ich habe es damals bis zur Hälfte, dann noch ein bisschen weiter, aber dann irgendwann kam ein anderes, das ich für eine andere Sendung lesen musste. Das neue habe ich jetzt ganz gelesen. Ich finde, dass Sie da sehr, sehr viele Beispiele bringen von Textstellen, die, wenn man sie dann in ihrer Erklärung, die Sie ja durchgängig anführen, also einbettet oder mit Ihrem Erklärungsansatz, nämlich jetzt ganz, ganz kurz formuliert, Atlantis war eine Raumstation und sie wurde bevölkert von, wie Sie das nennen, Astronautengöttern. Ja, dann, ja, man kann es ergeben, dann viele dieser alten Texte tatsächlich wirklich Sinn. Und es ist, also, da gibt's, also, hatte ich auch ein paar Momente, wo ich mir dachte, schau an, also das, wo ich auch Ihnen recht geben muss, also auf andere Art interpretiert, ich habe keine Ahnung, von was die da reden. Ja? Und auch die Wissenschaft, die Historiker sagen ja auch, naja, wissen wir nicht genau, wir vermuten, es ist das, wir vermuten, es ist das. Aber sie sagen, na, ich weiß es, ja, oder ich stelle jetzt die These auf, das alles hängt mit dieser offenbar sehr großen Raumstation zusammen, die Sie da eben postulieren. Nach Ihren letzten Überlegungen legen Sie das so ungefähr 50.000 Jahre in die Vergangenheit, ja?
Ja, 51.000 Jahre vor genau, ja? heute. Ja, 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 51.000 bis 50.500 Jahre vor heute. Wir können ja später noch dazu kommen, wie ich auf dieses Datum komme.
Wir da gibt es ein paar Stellen, wo das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Da können wir gerne noch drüber diskutieren.
Okay, können wir dann gern machen. Ich wollte nur sagen, von der Sendung 2009 oder 2010, von der ersten, die wir gemacht haben, ich habe sie mir sicherheitshalber nochmal angehört, falls irgendein Bezug heute drauf genommen wird. Also bis auf das Thema Zeitpunkt der Katastrophe von Atlantis, die ich also jetzt geändert habe aufgrund neuer Erkenntnisse, ist alles, was ich damals gesagt habe in den anderthalb Stunden, heute nach wie vor meine Meinung hundertprozentig, und da gehe ich auch nicht von ab, weil ich habe auch in diesen rund 10 Jahren vieles dazugelernt, aber mit Ausnahme eben des Zeitpunktes der Katastrophe keine neuen Erkenntnisse, die irgendwelche alte umwerfen würden.
Ja, und Ihre Interpretation, das muss man wirklich betonen, ist tatsächlich im Prinzip rein genuin auf Ihren Erkenntnissen. Also Sie berufen sich da nicht auf irgendwelche theosophischen Interpretationen oder auch nicht Nein. auf Casey?
Nein, auf keinen Fall. Also weder Blavatsky noch Casey, gar nicht. Sondern, okay. wie gesagt,
ich Aber Casey war ja auch jemand, der da zutiefst antimaterialistisch vorging, sozusagen.
Ja. Ich bin durch Zufall in dieses, wie soll ich sagen, in dieses Mauseloch getappt mit Schillers Ode, wo ich in der ersten Strophe in der Originalversion von 1785 die Himmelfahrt erkannte und im zweiten Chor die Beschreibung des Mutterschiffs dieser Astronautengötter, weil eben Schiller damals aus alten Freimachertexten einige Sachen nicht überschrieben übernommen hat. Und seitdem suche ich seit 15 Jahren und länger, suche ich also nach weiteren Indizien und werde immer wieder fündig.
Ja, stimmt. Im neuen Buch wieder einiges mehr. Bollerwagen schreibt da, ein rein materialistisches Weltbild wird immer in eine Sackgasse führen. Darum steckt die dogmatische Naturwissenschaft des Westens ja auch so fest und kommt nicht weiter, besonders wenn es ums Thema Bewusstsein und Leben geht. Das ist richtig. Aber trotzdem finde ich, dass es da interessante Ansätze gibt. Und wenn man etwas, ich sag mal, einfach erklären kann, und materialistische Erklärungen sind meistens, sage ich mal, im Vergleich zu anderen Erklärungen einfach, aber gewiss, manchmal, nicht immer, manchmal einfach, dann schadet es ja nicht, interessant, dass Sie Freimaurertexte und so weiter jetzt auch erwähnen und auch ja, sich angeschaut haben, denn die gehen ja von einem zutiefst nicht materialistischen Weltbild aus, ne? So wie ich jetzt die Freimaurerei verstanden hätte.
Naja, also ich sehe schon die Freimaurer im Gegensatz zu den anderen Gruppen, die es damals, ich beziehe mich jetzt mal auf die Zeit von Schiller, sehe ich die schon eher auf dem materialistischen Gebiet, dass man versucht hat, das durch altes Wissen zu erklären und so weiter. Also da sehe ich sie natürlich viel eher.
Aber als Rituale,
jetzt die religiöse Variante.
Ja, aber Freimaurerei, die haben doch Rituale. Das geht ja ins Religiöse.
Ja.
Wie passen die dann da dazu, ne? Irgendwelche natürlich Anrufungen oder keine Ahnung. Ne?
Ja, sie haben Rituale, aber ich glaube, das ist nicht so im Sinne des Glaubens wie eben in der Religion.
Okay.
Aber gut, ich bin nur auch kein Freimaurer, ich kenne nicht alle Rituale und so weiter. Naja. Ich habe bloß Kontakt auch mit Freimaurern, die mir dann geschrieben haben, was den zweiten Chor von Schiller betrifft. Och nö, das machen wir Freimaurer, wir bilden da einen Ring und so weiter als Ritual. Ja, ich sage, tut mir leid, Leute, bei Schiller steht definitiv, was den großen Ring bewohnet. Zu den Sternen leitet sie. Und weder bewohnen die Freimaurer einen großen Ring, noch werden sie zu den Sternen geleitet. Ja? Mm-hmm. Das ist also meine Antwort in diesem Fall an die Freimaurer.
Okay. Ich meine, generell Texte können ja auf verschiedenste Arten interpretiert werden. Außerirdisch natürlich, das ist also jetzt Ihre Interpretation, überirdisch oder manchmal auch einfach poetisch.
Ja, durchaus. Ja. Durchaus.
Da gibt es eben diesen Spielraum, ne, den Sie ja natürlich auch ausnutzen und den also innerhalb dessen halt sich diese ganzen Interpretationen bewegen und manchmal darüber hinaus.
Ja. Also gerade was die Poesie betrifft, da gibt es tatsächlich Grenzfälle, aber hier muss man wirklich immer fragen, wirklich genau hinterfragen, worum geht's. Also poetisch wird heute eben der Mond auch silbern dargestellt. Aber ist er silbern? Ist er nicht. Früher war er silbern. Also der Vormond, die Raumstation, die vor dem heutigen Mond existiert hat, die war natürlich silbern. Das heißt, als uralter Überlieferung ist natürlich der Mond, der Vormond, silbern. Heutzutage wird es einfach so dahingesagt.
Ja, also auch die Mondentstehung hängt bei Ihnen mit dieser Atlantis-Katastrophe, wie Sie es nennen, denn da geht es also ich meine, man kann sich ja die erste Sendung, vielleicht sollte man sich die sogar vor dieser Sendung anhören, denn ich glaube, da sprechen wir da so über die Basics ihrer Theorie. Ja. Und ja, genau. Atlantis ist ja irgendwann abgestürzt und dann kam es eben zu verschiedensten Katastrophen. Sie sprechen da auch über das, wenn man das verkürzt sagt, hört sich das noch wahnwitziger an, als es eh schon ist. Aber über Roboter, die diese Station beschützt haben, die dann irgendwie da großes Chaos angerichtet haben und so weiter. Zu all dem könnte ich ganz viel erwidern, aber konzentrieren wir uns vielleicht doch jetzt mal auf es ist Ihr aktuelles Buch, das dritte in dieser Reihe. Ich glaube, der Übertitel lautet Lösungsansätze zu den Mysterien des Altertums oder so ähnlich.
Ja, also Lösungsansätze zu den Rätsel und Mysterien der Erd- und Menschheitsgeschichte. So genau, ja. Und ich lege Wert auf die Lösungsansätze, weil mir wird immer wieder in die Schuhe geschoben, ich will was verändern und ich will andere Leute beeinflussen, eben nicht. Ich biete Lösungsansätze und wer sie sich ansehen will, kann das. Und wer es nicht möchte, der lässt es bitte sein. Und wer es dann doch macht, soll hinterher seine eigene Entscheidung treffen, ob ich bessere Argumente habe als mancher Wissenschaftler oder mancher Geistlicher oder nicht. Das kann jeder für sich entscheiden.
Ja, muss er auch. Im aktuellen Buch geht es also um die Lokalisation von Atlantis. Jetzt ganz kurz, ich meine, es gibt ja so viele Theorien dazu, aber zwei, die mir jetzt so auf die Schnelle eingefallen sind, das ist Bimini, da sind wir natürlich bei Edgar Cayce, und Santorin. Ich meine, in Bimini, das finde ich schon interessant, Edgar Cayce hat ja vorhergesagt, dass also dieser Kontinent quasi wieder aufsteigt aus dem Meer. Und zwar hat er das irgendwann ich weiß nicht, wie genau er jetzt das Zeitraum vorhergesagt hat, aber soweit ich das jetzt weiß, in diesem Zeitraum ist dann tatsächlich beim Bimini-Atoll sind, also wie auch immer das jetzt entstanden ist, sind also, ein Atoll oder so wieder aus dem Wasser heraus oder beziehungsweise hat sich wieder gehoben. Also die seine Vorhersage, dass also quasi Atlantis da wieder zum Vorschein kommt, hat sich ja in gewisser Weise sogar erfüllt. Zumindest ist das jetzt meine Information. Da gibt es natürlich zu all diesen Dingen so derartig viele verschiedene, komplett diametrale Behauptungen und so weiter. Sind Sie da damit vertraut, mit Caseys Lokalisation?
Nein, also Casey ist, wie gesagt, weiß nicht, auf materialistischer Basis, ist bei mir unter ferner Liefen. Okay. Und man kann das ja ganz einfach entkräften, diese Variante. Findet sich auf Bimini die Beschreibung von Atlantis in Form von konzentrischen Ringen mit metallischen Mauern und
ja, dergleichen ja metallischen
Gebäuden und so weiter?
Es kann ja zerstört worden sein. Also es kann ja sein, dass das vor wie viel Jahrtausenden auch immer dort bestanden hat, aber eben jetzt nicht mehr.
Ja, aber ich gehe ja in diesem Buch, und es befasst sich ja nur mit der Lokalisierung von Atlantis, mit umgerechnet Buchseiten A5 oder so sind es vielleicht 600 Buchseiten, wo es nur um die Lokalisierung geht, nicht um den Untergang und die Folgen und so weiter. Und gehe ich einfach davon aus, Atlantis dort zu suchen, wo das Atlantische Meer ist. Und da habe ich ja verfolgt die Geschichte und bin zu dem Schluss gekommen, dass der Titan Atlas, der den Himmel getragen hat, vermutlich der Namensgeber für das Atlantische Meer ist und damit das Atlantische Meer das Himmelsmeer. Das ist also eines der Puzzleteile, die für mich jetzt eine Rolle spielen. Wir könnten später vielleicht das noch auf der anderen Seite beleuchten. Oder ich kann mal kurz vorgreifen. Das aktuelle Buch, was ich schreibe jetzt, ist zur Sintflut. Und da gibt es also mehr als 300 Überlieferungen zur Sintflut. Und es gibt einige, die davon berichten, dass die Erde früher glatt war, keine Ozeane und keine Gebirge enthielt. Unter anderem bezieht sich Riem zum Beispiel auf ein Buch von Nansen zu den Eskimos, wo also das niedergeschrieben steht. So, und wenn es keine Ozeane gab, wie soll dann Atlantis im heutigen Atlantischen Ozean gelegen haben? Das Himmelsmeer gab es damals auch schon.
Wie eine Zeit, zu der es auf der Erde keine Ozeane gab?
Ja, richtig.
Aber das muss ja extrem lang her sein. Das muss ja Milliarden von Jahren wahrscheinlich her sein.
Wenn man jetzt der Wissenschaft in ihren Datierungen glaubt, ja, aber sie finden das nicht nur bei Nansen oder bei den Eskimos. Im Übrigen, der Begriff Eskimo ist von Nansen verwendet worden, also verwende ich ihn auch. Heute sagt man das ja ein bisschen anders, aber ich muss natürlich... Ja, aber ich muss bei den Quellen bleiben, so wie sie damals benannt worden sind, sonst reden wir am Ende noch aneinander vorbei.
Naja, wir wissen dann schon, wenn Sie Inuit sagen, dann meinen Sie die Eskimos von den
Herren. Im ägyptischen Totenbuch steht eine ähnliche Passage, ich habe sie ja auch in diesem E-Book zitiert, mit den Gebirgen und Ozean bin ich jetzt nicht sicher, aber zumindest mit den Gebirgen, im Zusammenhang mit dem Erscheinen von Re und so weiter. Also man findet diese Hinweise an verschiedenen Stellen und wie gesagt, von den mehr als 300 Überlieferungen zur Sintflut gibt es einige, die ich jetzt genannt hatte. Von Hansen ist jetzt nur eine. Es gibt einige, die in diese Richtung gehen. Oder nehmen wir mal das Avesta, Bundeheft, also die Überlieferung der Parsen. Dort heißt es, nach der Sintflut entstanden 3 große Meere und 27 kleine. Kennen Sie 3 große Meere heute?
Kommt davon, was man, vielleicht.
Also ich kenne den Atlantik, den Pazifik und den Indik. Das sind 3 große Meere in dem Sinn. Und ob das nun 23 oder 27 kleine sind, was man dann als Meer nimmt und was nicht, ist eine andere Frage. Ich will nur darauf hinweisen, dass es verschiedene Hinweise darauf gibt, dass es tatsächlich so gewesen sein kann, dass ursprünglich die Erde glatt war und ohne Gebirge und ohne Ozeane und dass das alles erst eine Folge der Flut ist, die entweder separat durch irgendeinen Impact entstanden ist oder die, wie ich meine und vielleicht Platon oder wahrscheinlich Platon auch, die Atlantisflut ist.
Denn Platon, aber wo ist das Wasser hergekommen?
Gut, jetzt sind wir bei der Sintflut. Wollen wir jetzt bei der Sintflut weitermachen?
Naja, wenn Sie jetzt dieses Fass aufmachen, dann müssen Sie jetzt kurz schildern. Übrigens, Fragen im Chat bitte einfach in Orange. Da gab es jetzt auch schon eine zur oder ein Hinweis auf die Theorie der wachsenden Erde. die teilweise sehr skurril ist, aber okay.
Interessant, ja. Ja. Okay. Also, wo kommt das Wasser her?
Ja.
Wenn wir einfach mal an die Bibel gucken. Aber lassen Sie mich den Einschluss noch zu Ende führen. Und zwar beschreibt Platon im Timaios, wie der ägyptische Priester ja den Solon belehrt hat. Und da heißt es Folgendes, ich zitiere mal, denn es war einst, mein Solon, vor der größten Zerstörung durch Wasser, der Staat, welcher jetzt der Athenische heißt. Also, der Priester belehrt Solon, wie groß früher Athen war und so weiter. Und das war vor der größten Flut. So, es gab offensichtlich mehrere, orientieren wir uns an der größten Flut. In der Bibel ist es unter der Sintflut bekannt, Gilgamesch-Epos, im Mahabharata und so weiter. Im Prinzip haben wir die Sintflut, es ist die große Flut gemeint. Und wo kommt das Wasser her? Jetzt reiße ich einfach mal ab, jetzt die Atlantis-Geschichte, und sage, es kam dort her, was die Bibel gesagt hat, nämlich aus dem Erdinneren. Es öffneten sich die Quellen der großen Tiefe und dort kam das Wasser her.
Okay, also, ja, okay, das, ich meine, im Erdinneren gibt es natürlich noch viel, viel mehr Wasser als auf der Oberfläche. Also wir könnten da alle, ich weiß nicht, wie viele Kilometer tief in Wasser stehen. Ja, aha, das heißt durch diesen Impact.
Okay. Ja, ob nun Impact, entweder Impact im Allgemeinen oder Atlantis-Katastrophe im Besonderen. Dadurch ist die Erde aufgerissen worden. Im Übrigen in der Überlieferung, die Nansen von den Eskimos hat, dort heißt es auch, dass die Erde barst. Also wortwörtlich, die Erde ist geborsten und durch das Bersten der Erde ist also Wasser aus dem Inneren nach oben gekommen. In meinem aktuellen Buch, das noch Ende dieses Jahres fertig werden soll, werde ich dann also die Naturgesetze mit den Überlieferungen abgleichen.
Ja, und also Sie legen schon noch Wert darauf, dass Sie sich an die Naturgesetze halten immer.
Ja, ja? Auf alle Fälle.
Ja, natürlich, weil sonst als gestandener Materialist muss man das, ne?
Ja, natürlich. Ich suche ganz konkret in diesen mehr als 300 Überlieferungen nach Naturgesetzen, die dort abgelesen werden können. Und daraus rekonstruiere ich dann die Flut und bin damit ein Stück weiter als die heutige Wissenschaft, die einfach sagt, kann nicht sein, gibt's nicht und so weiter.
Ja, okay. Ich meine, Sie, wie gesagt, Sie haben ja auch jetzt wieder ein paar Beispiele gebracht, wo Sie eben Zitate finden und zitieren, die dann zu ihrer Theorie passen, aber sie lassen dann halt vielleicht andere auch weg, das kann ich jetzt nicht beurteilen und sehr oft.
Das ist völlig korrekt und das gebe ich auch zu. Überlegen Sie mal.
Aber wie diese Auswahl treffen Sie natürlich danach, was zu ihrer Theorie passt und was nicht, ne? Und schwierig.
Das ist auch richtig, aber ich sage ja, ich suche mir ja nicht ein Zitat und sage, das ist es, das passt jetzt zu meiner Theorie, sondern ich verbinde ja diese Überlieferung, sei es naturwissenschaftlich, sei es aus den alten Überlieferungen, religiös oder wie auch immer, mythologisch weltweit, und versuche hier ein Netz zu knüpfen, das am Ende überzeugend ist. Natürlich kann ich, es ist völlig unmöglich. Ich sagte ja, ich habe jetzt zur Lokalisierung von Atlantis in meinem Sinne, wie ich es sehe, habe ich jetzt rund 600 Buchseiten. Ist natürlich imaginär, je nachdem, wo Sie es lesen, aber als Buch wären es rund 600 Seiten.
Ja, ist ein ziemlich langes Buch, ich weiß.
Ja, nun stellen Sie sich vor, ich würde alle Gegenargumente in dieses Buch reingeschrieben haben. Dann wäre ich bei 20.000 Seiten. Wer liest das? Kein Mensch.
Ja, ich meine, natürlich, ich kann es eh verstehen, also ich kann insofern Ihren Ansatz nachvollziehen, dass Sie sagen, Sie suchen jetzt den roten Faden durch diese Dinge. Und natürlich werden manche Texte in der Übersetzung oder in der, während sie übertragen werden, interpretiert oder was sie vom, wenn sie dann ins Alte Testament wandern und so weiter, das stimmt alles. Und dann sagen sie halt, und ich entscheide jetzt einfach nach dem, was ich für vernünftig halte, wo jetzt interpretiert wurde, wo es nicht so ganz klar ist und wo eigentlich noch die ursprüngliche Beschreibung erhalten ist, aber wohlgemerkt von Menschen, die dann zum Beispiel jetzt Also theoretisch natürlich eine Raumstation beschreiben, ohne auch nur im geringsten eine Ahnung von Schwerkraft oder irgendeiner Hochtechnologie zu haben und das jetzt mit ihrer Sprache tun und dadurch natürlich verfälschen. Und so schlängeln sie sich quasi durch diese ganzen Texte und versuchen, Sinn reinzubringen aus ihrer, wie schon gesagt, streng materialistischen, was jetzt schon okay ist, also keine kritische Sichtweise und Interpretation. Gut, ich meine, jemand hat da jetzt auch nochmal die Expansionstheorie, die Erde am Anfang hat auch nur Land und danach drifteten die Kontinente weiter auseinander.
Also offenbar. Also wir können, ich weiß nicht, ob wir jetzt noch Zeit haben. Ja, das ist völlig meine Meinung. Okay. Expansionstheorie ist die logische Erklärung. Und es wird aber jetzt zu weit führen. Ja, ich kann nämlich 12 Stunden über die Sintflut reden und deren Folgen.
Nein, das heißt so Open End, aber
vom Thema abführen. Aber ja, es ist richtig. Und wenn wir noch Zeit haben, kann ich auch noch zu dieser Expansionstheorie ein bisschen was sagen. Aber das ist es. Das ist also durchaus richtig, dass das in die richtige Richtung führt. Okay. Diese Überlegung Expansion der Erde.
Kleiner Hinweis an die Hörer, wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann, was mich natürlich sehr freut immer wieder, und da kommen immer wieder großartige Fragen natürlich, und jetzt nicht reinskypen wollt, die Skype-Leitung ist übrigens offen, jetzt auch schon, also einfach UserCropFM anrufen, aber Fragen im Chat bitte einfach in Orange, also neben dem Textfeld ist so ein Zahnrädchen, da kann man draufklicken und Orange ist einer der vorgefertigten Farben, letztens habe ich zu Gelb aufgerufen, sorry, das müsste man sich selbst mischen, nein, Orange ist schon da, und kann man einfach anklicken und dann also die Fragen bitte in Orange. Wenn man dann wieder normal chatten möchte, dann bitte in eine andere Farbe wieder umschalten. Ist ein bisschen umständlich. Ich werde da vielleicht mal was einbauen, aber für jetzt mal machen wir es bitte so. Dann tue ich mir um einiges leichter, Fragen zu identifizieren. Gut. Der Dreh- und Angelpunkt Ihrer gesamten Theorie, so wie ich das jetzt verstanden habe, nach Lektüre Ihres letzten Buches, wobei ich als kleine Kritik anbringen möchte, ich verstehe schon, dass Sie gewisse Dinge wiederholen, aber da war für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Wiederholung dabei an manchen Stellen. Also Sie betonen sehr oft, dass also Atlantis ein System von geschachtelten Rädern war, die also sich gegenläufig gedreht haben zur Erzeugung von künstlicher Schwerkraft und das liest man gefühlte tausende Male in diesem Buch. Mhm. Ich glaube, man käme von den 600 Seiten schon ein bisschen runter, wenn man es ein bisschen weniger oft wiederholt.
Sie haben vollkommen recht. Ich habe es also im Vorwort quasi geschrieben. Für mich ist das Problem, weil ich selbst so arbeite, ich lese einen Roman von vorn nach hinten, aber ein Sachbuch nach Interesse und suche mir zuerst die Kapitel aus, die für mich am wichtigsten sind. So, und wenn ich jetzt mit dem 13. Kapitel anfange und weiß nicht, was in den ersten 12 steht. Aus diesem Grund habe ich mich doch vielfach wiederholt, damit, wenn jemand jetzt quer liest und quer einsteigt, dann trotzdem irgendwie den Faden aufnehmen kann.
Ja, aber Sie bestrafen ein bisschen jene, die so wie ich schön brav das von vorne lesen.
Sie haben vollkommen recht.
Und aber die bestrafen Sie wirklich.
Wie ich beides unter einen Hut bringen kann, dann können Sie mir das sagen.
Na, weiß ich nicht. Einfach ein bisschen weniger oft vielleicht wiederholen. Irgendwie so. Ja, okay. So lang sind Ihre Kapitel ja nicht jetzt. Okay. Aber gut, jemand hat da eine Frage, die ich recht interessant finde. Passt jetzt noch nicht so ganz, aber ich streue sie kurz ein. Ist es für den Gast denkbar, dass Konzepte wie zum Beispiel der Handel, Schulwesen, Staat, Gesellschaftsklassen nicht von der Erde stammen, sondern auf Generationsraumschiffen kultiviert wurden?
Also, ich halte das durchaus für möglich, aber ich halte auch die andere Variante für möglich. Angenommen, es gäbe kein Atlantis-Mutterschiff, was uns besucht hat und wir würden wirklich hier quasi als alleinige Zivilisation aufwachsen, dann würde sich das auch irgendwann ergeben haben. Ja. Wir wissen ja, dass die Urgesellschaft zwar irgendeine etwas quasi kommunistisches und sehr schönes war, aber dass sie nicht überlebensfähig war und dass die Folgen der Sklavenhaltergesellschaft trotz aller Nachteile für die einzelnen Betroffenen letzten Endes einen Mehrwert erzeugt hat, der die ganze Zivilisation nach vorne gebracht hat.
Weiß ich jetzt nicht, ob Sie meinen also, dass das ist ja eine harte Aussage, dass der Sklavenhandel uns weitergebracht hat. Das glaube ich nicht.
Und das habe ich im Sozialismus gelernt.
Nein,
die Frage ist doch einfach, in der Urgesellschaft wurde alles aufgeteilt. Jeder hat seinen Teil bekommen, wie im Sozialismus, der nicht funktioniert hat.
Aber wir wissen ja gar nicht, wie die Urgesellschaft funktioniert hat. Also machen wir da nicht so viele Fässer auf. Bleiben wir mal bei der Lokalisation von Atlantis und beim Dreh- und Angelpunkt Ihrer Theorie, dass Atlantis sich im Weltraum befunden hat und der Atlantische Ozean, der Atlantik und so weiter, der Okeanos oder Ozeanos, wie er im Griechischen genannt wird, eigentlich zumindest auch für den Weltraum stehen kann. Denn das ist ja eigentlich so der Grundsockel Ihrer Theorie, sonst fällt ja sowieso alles auseinander, was
Richtig,
Sie sagen.
Richtig, völlig korrekt.
Also wie kommen Sie da drauf, dass die Griechen und davor auch, dass man da über das Weltall gesprochen hat? Und weil gab es da überhaupt schon ein Konzept für das Weltall? Hat sich da irgendjemand...
Der Dialog Timaios ist der Dialog zum Weltall. Das ist definitiv so. In diesem Dialog haben sich die Herren zusammengesetzt und letzten Endes über das Weltall gesprochen. Und am Ende heißt es, nun haben wir unser Ziel erreicht und haben eben über das Weltall und dessen Bewohner, wohlgemerkt, und dessen Bewohner miteinander gesprochen am Ende.
Aber meinten Sie damit wirklich diesen praktisch unendlich ausgedehnten Raum, den wir in der modernen Astronomie und Weltraumforschung erforschen? Oder meinten Sie damit, hatten die dasselbe Konzept wie wir von diesem Weltraum, unter Anführungszeichen, von dem Sie sprechen?
Ich gehe mal schon davon aus, weil vieles darauf hindeutet. Aber man muss jetzt ein bisschen gucken, mit Himmel und Kosmos ist zum Beispiel auch die Raumstation gemeint. Wir gehen mal der Reihe nach vor. Also wir beginnen in dem Dialog zum Weltraum, wird erstmal rekapituliert, was vorher besprochen wurde, zum Start und so weiter. Und dann kommt plötzlich Atlantis. Wieso kommt Atlantis im Dialog zum Weltraum? Weil es wird ja von Meer gesprochen. Manchmal heißt es auch das eigentliche Meer, was auch immer mit dem anderen dann gemeint ist. Und wird also das alles beschrieben. So, und nachdem Atlantis abgehandelt worden ist, geht es quasi nahtlos weiter. Dann wird über den Himmel gesprochen und der Himmel ist berührbar und er wird nicht krank und der Himmel ist nicht und er dreht sich um sich selbst. So, und dann kommt die nächste Geschichte, dann wird über den Kosmos geschrieben. Der Kosmos ist außen glatt geschliffen und dort ist auch keine Luft. Also für uns ist völlig klar, dass im Kosmos keine Luft ist, aber offensichtlich sieht Platon im Kosmos irgendwas anderes, etwas Gegenständliches, was außen also glatt geschliffen ist und außen ist keine Luft. So, da haben wir jetzt schon das Dritte und alles dreht sich immer um sich selbst. Und dann haben wir das Vierte, das ist die Weltseele. Und dort wird es also ganz konkret, dass also Platon zwei Kreise im Himmel beschreibt, die sich gegenseitig drehen und die dann auch jeweils eine Kraft erzeugen. Und er beschreibt völlig korrekt, dass die Kraft im größeren Ring eine größere ist. Also physikalische Zusammenhänge, die damals nicht bekannt waren, beschreibt er also völlig korrekt. Und ich sehe hier, dass hier vier Ringsysteme beschrieben werden, wovon drei definitiv im Himmel sind und sich um sich selbst drehen und so künstliche Schwerkraft simulieren. Und ganz am Anfang dieses Dialogs im Weltraum steht also das Atlantis-System, ein konzentrisches Ringsystem, was wahrscheinlich über die vielen Jahre so sehr Änderungen und Ergänzungen unterlegen hat, dass man hier nicht mehr weiß oder nicht mehr erkennen kann, dass mit dem Meer hier sicherlich auch das Himmelsmeer beschrieben ist. Man muss auch dazu sagen, die Überlieferung erfolgt ja durch Critias und der ist ja als Sophist bekannt und die Sophisten haben ja eigentlich Gott niedergemacht und haben gesagt, das ist, was früher von Gott erzählt worden ist, ist alles Quatsch. Und in seinem Werk Sisyphos schreibt ja der Critias dann auch, also Gott ist eine Erfindung von schlauen Menschen, um die anderen sozusagen im Griff zu haben. Das heißt, er war also mit Sicherheit nicht gottesgläubig und vielleicht war es auch Critias, der bewusst oder unbewusst diese Geschichte von einem ursprünglich göttlichen Atlantis im Himmel vielleicht verwässert hat. Und letzten Endes finden wir dann im Dialog Timaios, dem Dialog zum Weltraum, Atlantis so, als wäre es im irdischen Meer gewesen.
Jemand schreibt auch, woher weiß man, ob sie Himmel im Sinne von Firmament oder im Sinne von Jenseits meinten?
Ja, das ist schwierig. Also ich habe das, das Wort Firmament nirgendwo in einer Platon-Übersetzung gefunden. Da wird immer nur von Himmel die Rede, ist da immer nur. Man muss dazu sagen, Himmel, im Deutschen ist es besonders schwierig, sich mit dem Himmel auseinanderzusetzen. Die Briten, die haben da Heaven und sie haben Sky. Und das hat ein bisschen eine unterschiedliche Bedeutung. Aber in Deutschland haben wir eben nur Himmel. Und schon Vorberger hat in seinen Büchern in den 90ern geschrieben, dass Himmel, also auch der Name der Raumstation gewesen ist. Er hat ja auch schon die Raumstation identifiziert damals. Das sumerische Doku sozusagen wirklich Himmel bedeutet im Sinne von Raumstation. Und der Burgert, Dr. Burgert, übersetzt ja nun seit ein paar Jahren sumerische Texte neu im Sinne der Präastronautik und er kommt auf dieselbe Darlegung, dass also Doku der Himmel ist. Der Himmel im Sinne der Raumstation und nicht des blauen Himmels. Und zum Beispiel in der griechischen Baruch-Apokalypse heißt es ja, dass derjenige da sieben Himmel über, nee, er muss so war's, er muss ein Strom überqueren, der also völlig leer ist und kommt dann zu einem befestigten Himmel. Und den Begriff befestigter Himmel, eherner Himmel, eiserner Himmel, den haben wir ja auch in der Bibel. Also letztendlich ist es das Haus Gottes, das eiserne Haus Gottes, die Raumstation der Astronautengötter, die eigentlich den Himmel, den berührbaren, wie es Platon schreibt, den berührbaren Himmel, der nicht ist und nicht krank wird und so weiter, beschreibt. Und der blaue Himmel ist nun was anderes. Im Deutschen haben wir leider mehr oder weniger das eine Wort für dasselbe und deswegen ist es besonders schwer.
Ja, das ist ja auch einer dieser Passagen, die Sie im Buch anführen, die dann schon interessant ist, wo Sie also beschreiben, so durch diesen quasi leeren Raum an einen befestigten Himmel dann gelangen. Und da gebe ich Ihnen schon recht, da ist Ihre Interpretation durchaus passend, weil Sie Englisch erwähnt haben, ja genau, da gibt es eben Sky und Heaven, aber Sie übersetzen da auch irgendwann einmal Ring-like Angels mit ringliebende Engel und das ist nicht korrekt, es heißt ringähnliche Engel. Was aber fast eigentlich besser,
ähnliche Engel. Ja, okay.
Was eigentlich viel besser zu Ihrer Theorie passt.
Ja, okay, gut. Also mit Englisch
also
bin ich nicht so
Ring
gut.
Ring-liking Angels wäre ringliebende Engel. Nein, nur zu Ihrer Info. Also ja. Das sind ringähnliche Engel, was schon wieder mal, und das ist das Lustige, ringliebende Engel würde sogar noch Sinn ergeben, ringähnliche Engel, keine Ahnung, was soll das sein? Also und vor allem, wenn man es jetzt rein materialistisch interpretiert, dann ergibt es keinen Sinn. Ihre Interpretation, ja, ergibt zumindest jetzt innerhalb Ihres Gebildes, Ihres Gedankengebäudes einen Sinn.
Ja, okay.
So, aber jetzt zurück. Also warum ist jetzt Ozeanos der Weltraum, also, beziehungsweise wann ist er der Weltraum und was lässt jetzt noch drauf schließen?
Ja, ich habe ja zum Beispiel zitiert den Pseudo-Aristoteles, der also die Erde beschreibt mit ihren Festländern und Ozeanen als Einheit, wird umflossen vom Okeanos. Mhm. Also wenn der Okeanos der Ozean wäre, dann wäre die Aussage ja völlig, völlig hirnrissig.
Ja, richtig, ja.
Ja? Also, der wenn er sagt, die Erde als Festland und die Ozeane werden gemeinsam umflossen vom Okeanos, dann muss der Okeanos eigentlich der erdnahe Weltraum sein. Ja? Und ähnlich ist
oder,
es ja bei...
Oder Sie meinen irgendein Binnenmeer, das dann umschlossen wird vom Atlantik oder so?
Ja, na, aber so ist ja die Formulierung nicht. Die Formulierung heißt ja, die Erde mit ihren Festländern und Meeren.
Also die Erde auch wirklich, okay, ja.
Ja, okay. Und dann habe ich ja noch zum Beispiel in der Übersetzung von Voss die Theogonie von Hesiod. Und da gibt es eine Zeile oder zwei Zeilen. Und da schreibt also Voss in der Fußzeile extra noch, dass also der Okeanos nicht zu verwechseln ist mit Pontos, der Wasseroberfläche. Ja, also Okeanos ist nicht das Wasser auf der Erde, sondern das die Erde umrundende Meer. Und damit sind wir wieder eigentlich, logischerweise gibt es nichts anderes als das Luftmeer oder den erdnahen Weltraum. Man muss dazu sagen, dass ja viel Meer und Himmel quasi synonym verwendet wird. Ich hatte mal hingewiesen auf das zweite Henoch-Buch, da wird also Henoch von zwei Engeln weggeführt und dann beschreibt er, dass diese beiden Engel ihm ein Meer zeigen. Ein Meer, das viel größer ist als das Meer auf der Erde und die Engel flogen in diesem Meer mit ihrem Flügel.
Ja.
Da hat man also diese nahtlosen Übergänge. Und im Rigveda ist es teilweise so, dass in ein und demselben Bezug mal steht Meer, mal steht Himmel. Das ist eindeutig. Ja? Die goldenen Schiffe des Gottes Pusan fahren dort im Himmel.
Mhm.
Also das hat man also sehr oft, diesen Übergang. Und man muss dazu auch sagen, der Begriff Himmelsmeer ist ja heute weitgehend unbekannt. Aber eben vor 2000, 2500 Jahren war dieser Begriff ja quasi wie selbstverständlich. Sonst würde im Henoch-Buch nicht stehen, er zeigte mir ein Meer viel größer als das Meer auf der Erde und die Engel flogen dort mit ihren Flügeln.
Ja. Ja, ja, da bringen Sie einige sehr interessante Beispiele, wo also von einem Ozeanos oder von einem Meer gesprochen wird, das aber nicht so ganz das Meer ist, das wir kennen.
Ja. Richtig, ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, was mir dann dazu spontan eingefallen ist, und das finde ich, also solche Dinge finde ich dann immer besonders interessant. Haben Sie schon mal vom Airship Mystery gehört, das so Ende des 19. Jahrhunderts in den USA passiert ist und auch davor schon?
Wo das also, sagt mir gar nichts.
Ja, also da gab es einfach tatsächlich Sichtungswellen von, wir würden heute UFOs sagen.
Ja, ja.
Aber das gab es auch schon dann im Altertum. Da gibt es eine Sendung, die ich mit Wladislav Raab mache, Airship Mysteries und ich glaube Lichtkugelphänomene oder so ähnlich.
Ja, ja.
Und da beschreiben Menschen in wirklich alten Zeiten, also im Mittelalter und so weiter, wirklich Schiffe, die im Himmel fahren. Und dazu muss man sagen, also rein physikalisch sind wir hier ja in einem Luftmeer. Ja?
Richtig, ja.
Also
ja.
Wir befinden uns hier am Boden eines Luftmeeres.
Richtig, völlig
nur
korrekt.
Nur ist es halt nicht so dicht. Ich glaube, das schreiben Sie eh auch in Ihrem Buch.
Ja, ja.
Und in diesen alten Überlieferungen wird tatsächlich von Schiffen, also die Leute haben das halt so interpretiert, ob das jetzt wirklich ein Segelschiff war, weiß man nicht, aber sie stellen es teilweise auch so dar, die dann in der Luft schweben und wo dann, die gehen dann vor Anker und dann gibt es Beschreibungen, wo dann, und immer wieder diese Beschreibung, wo dann ein Anker sich verheddert irgendwo am Boden, teilweise in einer Kirche, der ist dann auch, der wird dann auch abgeschnitten und so weiter und einer ist dann sogar eingeschmolzen worden und zum Portal verarbeitet worden. Also die absurdesten Dinge, aber halt in Überlieferungen, die meiner Meinung nach schon ernst gemeint waren, schwer feststellbar, aber und dann, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, diese Nauten aus diesen Schiffen, die schwimmen dann quasi, also das sieht dann, die Menschen beschreiben das so, als wären sie, würden sie durch das Wasser tauchen, aber eben in der Luft, und dann und ziehen sich an diesem Anker hinunter, um dann den irgendwie dann teilweise vom Boden zu befreien und so weiter. Also auf was ich hinaus will, es gibt Beschreibungen, wo Menschen immer wieder seltsame, also zum Beispiel in Airship Mysteries um 1897 hat man das eben Luftschiffe genannt, das war ja gerade so an der Grenze, wo das kam. wo also dann diese, ja, diese Luftschiffbesatzung sich dann durch die Luft bewegt hat, wie als würden sie im Wasser schwimmen. Verstehen Sie, was ich meine? Und warum
das dann irgendwie, ich verstehe das schon. Also,
irgendwie mit Ihrer Theorie da vom Ozeanos?
Naja, es gibt ja, seltsam. Also da, ja, da ist natürlich naheliegend. Aber ich selber würde jetzt sagen, zum einen sind Luftschiffe damals so neu gewesen, dass man ja tatsächlich Luftschiffe gesehen hat und gar nichts davon wusste. Es kann das normale UFO-Phänomen gewesen sein, dass es also UFOs gewesen sind. Was ich aber auch nicht ausschließe, jedenfalls nicht in jedem Fall, ist, dass uralte Überlieferungen auch noch lange Zeit, auch übers Mittelalter, tradiert worden sind und man vielleicht sogar von der damaligen Zeit was berichtet hat. Kann ich jetzt alles nicht sagen, es ist alles jetzt viel zu weit weg, um da was Konkretes zu sagen.
Aber, passt
Ihre Aussage, dass das passt, dass man die Luft als Himmelsmeer quasi gesehen hat, das ist richtig. Also das würde das noch unterstützen.
Das würde das tatsächlich unterstützen. Also zumindest, ich meine, gut, das ist also eine absurde Überlieferung, stützt jetzt eine für manche absurde Interpretation von anderen Überlieferungen, aber es ist halt damals so.
Ja. Vielleicht haben wir noch ein bisschen wenig auf den Atlas. Ich habe ihn zwar mal erwähnt, aber für mich ist der Atlas das stärkste Bindeglied von allen. Ja, es gibt zwar einen Hinweis, dass Poseidon, das Atlantische Meer um Atlantis, nach seinem ersten Zwillingssohn da benannt haben will. Aber selbst Wikipedia glaubt da nicht dran und schreibt eben, dass also der Atlas nach dem Atlantischen Meer um Atlantis hinum quasi benannt worden ist. So, und dann ist eigentlich der Titan Atlas erste Adresse, und wenn der Titan Atlas den Himmel getragen hat und es geht um das Atlantische Meer, dann ist die naheliegendste Überlegung überhaupt, dass es sich da um das Himmelsmeer gehandelt hat, zumal eben der Begriff vor 2.500 Jahren regelrecht geläufig war.
Ja, und natürlich gibt es diese es gibt natürlich diese Bildseite, die wir da auch angelegt haben. Haben Sie die zufällig vor sich? Weil Sie könnten dann da jederzeit eigentlich auf gewisse Bilder auch schon verweisen. Ne?
Ich hatte sie mir schon mal reingeladen, aber jetzt habe ich alles überschrieben wieder mit anderen Sachen. Muss ich nochmal gucken, ja?
Ja, weil Sie sollten dann einfach wirklich die Bildnummer direkt referenzieren. Ja, also genau. Wenn man auf die Startseite geht, gleich unter dem Ankündigungstext Bilder zur Sendung. Und da gibt es zum Beispiel Bild 2, da sieht man jetzt also dieses Rad. Ne? Zu dem kommen wir dann gleich. Bleiben wir jetzt noch ein bisschen beim Ozeanos. Sie sagen, da gibt es eine gewisse Unschärfe bei den Begriffen Ozeanos, Weltmeer, Himmelsmeer und überhaupt Himmel. Teilweise meint man da die Atmosphäre, teilweise meint man dann wirklich den Weltraum.
Richtig.
Und wie gesagt,
richtig,
Sie haben da ein paar Zitate, ich muss zugeben, ja, also nach diesen Zitaten, die Sie da genannt haben, vielleicht können Sie dann auch ein paar Beispiele bringen, wo eben das Himmelsmeer dann und das Meer ineinander übergehen oder wo vielleicht ursprünglich das Himmelsmeer gemeint war und wir interpretieren das jetzt als Wasser.
Ich sag mal, auch wenn der Begriff Himmelsmeer vielleicht jetzt nicht fällt, aber Platon hat ja noch einen dritten Dialog, der mit Atlantis zusammenhängt, auch wenn der Begriff doch nicht fällt. Das ist also der Phaidon. Und dort erklärt ja Sokrates vor seiner Hinrichtung diese Raumstation. Da ist offensichtlich überhaupt noch keiner drauf gekommen, dass diese Raumstation gemeint ist. Und dort heißt es ja quasi, wenn jemand zur Grenze der Luft kommen könnte oder Flügel hätte und nach oben fliegen könnte, dann würde er die wahre Erde sehen. Also die wahre Erde über unserer Erde. Damit ist die Raumstation gemeint. Damit ist ein Habitat gemeint.
Na, aber vielleicht meint er, vielleicht meint auch, dass wenn man sich weit genug von der Erde weg entfernt, dass man dann einfach die Erdkugel sieht. Und das mit wahrer Erde zum Beispiel.
Nein, er beschreibt ja definitiv etwas anderes. Er beschreibt also, dass da in dieser wahren Erde alles viel schöner ist, alles viel, viel sauberer ist, und letzten Endes beschreibt er oder okay. zieht er den Schluss und sagt, was für uns die Meere sind, das ist eben für sie da oben der Himmel. Beziehungsweise er ergänzt das dann noch und sagt Äther. Äther ist ja bei den Griechen der Weltraum. Ja? Mhm. Also er redet wirklich ja. von Leuten, die da oben wohnen, über der Erde wohnen, und sagt, was für uns der Meer, das Meer ist, ist eben für sie dann der Weltraum letzten Endes.
Ja, aber gerade der Äther, den kann man schon auch sehr transzendent auffassen. Also, aber okay, Sie interpretieren das jetzt als
den Weltraum. Ich kann es wäre es ganz gut, wenn ich das hier nochmal wirklich schreibe, also, oder zitiere. Also es heißt dann dort, denn wenn jemand zur Grenze der Luft gelangte oder Flügel bekäme und hinaufflüge, so würde er dann hervortauchen und sehen, wie hier die Fische, wenn sie einmal auf dem Meer hinauftauchen, also hier auch wieder dieser Vergleich zwischen Himmelsmeer und richtigem Meer, das etwas, was sich unserer Betrachtung auf der Erde entzieht. Und das ist eben dort der wahre Himmel. Und dann beschreibt er vieles, was dort also viel schöner ist und so weiter. Und dass es dort Höhlungen gibt da oben, welche mit Wasser und Luft angefüllt sind. Also wohlgemerkt, dort ist in diesen Höhlungen ist nicht Wasser und Luft. Sie sind angefüllt, wie das in so einer Raumstation ist. Die Luft muss erst dorthin. Ja, und dass man eben Gebirge und Steine hat und die sehr durchsichtig sind und so weiter. Ja, und dass viel Gold und Silber ist, wie bei Atlantis, und dass das glänzend ist. Und am Ende heißt es eben, Tiere aber gebe es auf ihr vielerlei und auch Menschen, ja, auf dieser wahren Erde oberhalb unserer Atmosphäre, welche teils mitten im Lande wohnen, teils so um die Luft herum, wie wir um das Meer herum, teils auch auf luftumflossenen Inseln um das feste Land her. Und mit einem Worte, was uns Wasser und Meer ist für unsere Bedürfnisse, das sei jenen dort die Luft, und was uns die Luft, das jenen der Äther.
Mhm. Ja.
Also es ist für mich eine ganz klare Beschreibung eines himmlischen Habitats.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen. Also, und wenn man jetzt sich schwer tut, sich das vorzustellen, ich habe da eine NASA-Aufnahme verlinkt, direkt von der NASA-Seite aus.
Ja.
Das Bild 14 auf der Bilderseite, genau. Da sieht man eben, oder vielleicht, wenn jemand den Film Elysium kennt, interessanterweise, das kommt ja auch in Schillers Oder an die Freude vor, dieser Begriff, und auch immer wieder.
Richtig.
Ne?
Und bis heute steht die Frage, ob der Film Elysium aufgrund meiner meiner Überlegung zu Atlantis entstanden ist. Muss ich so sagen. Okay. Denn das ist von 2006 und der Film ist von 2012 oder 2013 oder dergleichen.
Ja, ein bisschen später.
Ich habe das mittlerweile auf zwei Atlantis-Konferenzen vorgetragen, in 2008 und in 2011. Und danach ist dieser Film entstanden.
Ja, ich glaube jetzt nicht, dass der Ersteller das ihr Buch kennt, vor allem das gibt es ja auch nicht auf Englisch, und ich glaube, der Regisseur ist, glaube ich, englischsprachig, aber ich weiß es jetzt nicht genau.
Ein Südafrikaner, der, glaube ich, in Tschechien auch gelebt hat, also möglicherweise auch des Deutschen mächtig ist. Aber brauchen wir uns jetzt nicht darüber.
Ist auch völlig wurscht. Aber, wo Sie völlig recht haben, Elysium ist eine ziemlich gute Darstellung dessen, was Sie eben auch beschreiben. Und wenn man jetzt ganz ehrlich ist, muss man dann zugeben, dass Ihre Interpretation der Texte da jetzt erstens einmal vielen dieser Beispiele, die Sie bringen, und da ist Selektion gemacht worden, das ist ganz klar, aber die haben Sie halt gemacht, aber dass es dann vielen dieser Texte Sinn gibt. Ja. Aber gehen wir vielleicht jetzt noch ein bisschen zu dem Weltmeer und dann vielleicht zur Raumstation selbst.
Ja, okay.
Ja, erzählen Sie noch, vielleicht haben Sie noch ein paar Textstellen, die jetzt Ihre Interpretation des Himmelmeeres.
Interessant ist für mich, weil wir schon gerade bei den Bildern sind, wenn ich mal das vorletzte Bild nehme, die Nummer 13, ist aus der griechischen Mythologie die Medusa. Die Medusa mit Flügeln. Es ist die sterbliche von drei Göttinnen. Ich greife mal vor, für mich ist es die Raumstation. Die beiden Unsterblichen sind die beiden Roboter, diese beiden Asteroidenabwehrsysteme, die sie beschützt haben. So, wir sehen hier die Medusa in einem breiten Ring, gefunden ungefähr vor 2700 Jahren auf der Akropolis. Ich habe das da im Nationalen Archäologischen Museum in Athen fotografiert. Heutzutage ist das auch im Akropolis-Museum. Und da ist die Frage,
Bild 13, oder?
Bild 13. Ja. Warum ist die Medusa in einem Ring dargestellt? Also ich bin der Meinung, das ist dieser Atlantis-Ring, auch wenn der eben in dieser mythologischen Überlieferung zur Medusa nicht Atlantis heißt. Aber wir sehen es, die Medusa ist in diesem Atlantis-Ring. Und ganz wichtig ist danach auch Bild 12. Das ist nämlich auch wiederum die Medusa, habe ich in Olympia fotografiert, im Museum. Und es ist klar zu erkennen und von niemand zu beschreiben, dass es sich hier um eine sich um sich selbst drehende Medusa handelt. Okay. Man sieht die ganzen Schlangen aus dem Mund. So, und wenn ich beides zusammennehme, die Medusa, die fliegende Medusa im Ring und die sich um sich selbst drehende Medusa hier auf, das ist so eine Art Bronzeschild, dann heißt es, der sich um sich selbst drehende Ring und dort wird Schwerkraft simuliert. So, und die Medusa ist also...
Das steht jetzt aber nicht im Text. Das steht jetzt aber nicht im Text, dass da Schwerkraft simuliert wird. Ne? Das ist jetzt Ihre Interpretation wieder.
Ja, das ist logisch. Also in dem Moment, wo Sie etwas um sich selbst drehen lassen, ja, dann wird Schwerkraft simuliert. Also wir müssen jetzt sozusagen beide Zeichnungen übereinander setzen. Ja. Die Anzeige der Drehbewegung um sich selbst und den Ring. Wenn Sie beides übereinander setzen, Sie lassen einen Ring um sich selbst drehen, haben Sie in diesem Ring die Simulation von künstlicher Schwerkraft. Erstes Newtonsches Axiom.
Ja, also die Zentrifugalkraft ersetzt dann quasi die Anziehungskraft der Erde. Das soll man vielleicht jetzt kurz für Leute, die sich jetzt noch nie mit dem Konzept einer Raumstation, wie sie ja von Braun dann auch in den 50er Jahren, glaube ich, publiziert wurde. Genau.
Da geht's da also. Da müssen wir auf Bild 2 gehen. Da ist das dargestellt, die Simulation. Also auf der Erde ist klar, genau. Durch die Anziehungskraft der Erde wird der Mensch und alles andere auf der Erde gehalten. Hier im Weltraum ist es eben ganz anders. Und hier wird diese Schwerkraft, die man nicht künstlich erzeugen kann, die wird simuliert, indem also ein Ring sich um sich selbst dreht. Und dadurch wird also eine Schwerkraft erzeugt, die letzten Endes dann so ähnlich ist wie die Schwerkraft auf der Erde. Also simuliert, nicht erzeugt, sie wird simuliert und der Mensch kann also hier unten, da wo die Füße sind, kann er quasi in diesem Ring lang spazieren. Von Braun, Sie haben es erwähnt, hat dazu ein Buch geschrieben und er schreibt dann auch völlig korrekt, also durch diese Drehbewegung wird alles von der Narbe weggedrückt nach außen. Und deswegen kann der gute Mann hier sehr schön auf dieser Raumstation gehen.
Ja, und wenn die Umdrehungsgeschwindigkeit stimmt, kann man die Schwerkraft also bis auf die fünfte Kommastelle simulieren. Ja, also richtig, ist eigentlich überhaupt kein Unterschied. Also gefühlt gibt es keinen Unterschied, nur dass man sich halt dann, man muss sich das so vorstellen, ein Reifen und man bewegt sich dann auf der Außenwand, also da, wo beim Autoreifen... Auf der Innenseite der Außenwand, also auf der Innenseite von dem Teil, wo das Profil des Reifens ist, da bewegt man sich da und da wird man dann durch die Zentripetalkraft gegen die Innenwand des Reifens gedrückt, des Ringes und wenn der Ring groß genug ist, dann, da gibt es ja auch Beschreibungen, wo von einem ewigen Mai geschrieben wird, ne?
Richtig, jetzt sind wir bei Schillers Gedicht Elysium.
Ja. Also wo, und auch das, wenn man jetzt Ihre Interpretation ernst nimmt, passt dann recht gut, weil man natürlich konstante Temperatur und so weiter in diesem Ring simulieren könnte. Richtig. Und naja, dann welchen Monat sucht man sich aus? Ja, den Mai, da ist nicht kalt, da ist es nicht zu heiß. Also den Mai in unseren Breitengraden halt. Ne?
Richtig.
Ja, und So, also das ist aber ganz wichtig jetzt, damit man überhaupt versteht, von was Sie da reden. Dieses Bild 2, das zeigt jetzt eine schematische Darstellung einer derartigen Raumstation. Nur dass, damit das Ganze überhaupt zum Drehen gebracht wird, muss es dann einen zweiten Ring geben, der entweder parallel zum ersten ist oder zwei konzentrische Ringe, also Aktio und Reaktio, glaube ich, ist
richtig. Genau, drittes Newtonsches Axiom, völlig korrekt.
Also jawohl. Das hat, glaube ich, auch, naja, ich habe es jetzt bei Ihnen auch gelesen, aber von Braun hat es ja auch so ausgeführt. Ne? Also das, aber es ist eh klar. Also wenn
ja, von Brauns Raumstation war so klein, dass er auf dieses Detail keinen Wert gelegt hat. Die war ja nur 75 Meter im Durchmesser in seinen Überlegungen, wenn ich mich recht entsinne. Und deswegen hat er dieses Detail nicht sonderlich hervorgestellt.
Aber er braucht auch eine Masse, die in die Gegenrichtung sich dreht, oder?
Ja, natürlich.
Hat er das auch beschrieben so?
Nein, das hat er nicht beschrieben. Aber weil,
warum nicht?
Weil das für ihn, er ist Pionier auf diesem Gebiet. Und das ist ein letztes Detail, was es am Ende zu klären gilt. Das hat er nicht mit reingeschrieben. Also in seinem Buch wird das nirgendwo erwähnt, sozusagen.
Ja, man könnte ja auch diesen Ring dann durch an der Peripherie angebrachte Düsen, die...
Genau, und so hat er sich damals auch festgestellt, aber das Problem ist, und ich will dem Herrn von Braun jetzt hier keine Vorlesung halten, aber das Problem ist, wenn es an der Außenwand festgestellt ist und Sie können es innen im Zentrum nicht befestigen, dann verliert die Raumstation auch ihren Platz. Sie kann dann nicht an ihrem Platz sein. Es sei denn, Sie machen jetzt zwei oder drei und die sind absolut gleich und das würde also jetzt sehr, sehr ins Detail führen. Bei einer wirklich großen Raumstation braucht man also entweder wie bei Kubricks Kultfilm 2001 oder See im Weltraum, braucht man also ein zweites paralleles Rad oder man braucht eben ein kleines Rad und damit ein konzentrisches Ringsystem.
Genau, 2001 und Kubrick ist auch ein gutes Beispiel, aber bei Kubrick dreht sich das zweite Rad auch nicht in die andere Richtung.
Es dreht sich nicht, das ist richtig und das ist ein Fehler im Film.
Okay.
Ja, okay. Ist so, ist definitiv. So, und bei Schiller heißt es, was den großen Ring bewohnet. Warum den Großen? Impliziert hier einen Kleinen, auch wenn er nicht genannt ist. Ja? Und ich habe als eine der Darstellungen später, zum Beispiel wo ich über Funde rede in Museen und so weiter, habe ich diese Wandmalerei aus der Türkei, aus Karakuyu, die aus dem Buch Yazilli Kaya stammt. Und dort hat man ganz klar den großen Ring, den kleinen Ring, die Narbe und die Speichen zwischen dem großen und dem kleinen Ring. Die Wissenschaftler damals um 1941 konnten sich überhaupt nicht vorstellen, was das ist. Ist das eine Sonne, ist das ein Mond, wie auch immer. Aber die technische Darstellung ist so klar mit großem Ring und kleinem Ring. Vielleicht nochmal, um das rüberzubringen, wozu der kleine Ring da ist. Ein Riesenrad auf der Erde. Das ist verankert auf der Erde. Und die Gegenkraft, die sich durch das sich drehende Rad entsteht, die wird natürlich durch diese Verankerung auf der Erde abgefangen, weil die Masse der Erde also, weiß ich nicht, trilliardenfach höher ist als die des Rades. So, aber im Weltraum haben wir das nicht. Wir haben nirgendwo eine Befestigung im Weltraum. Und deswegen braucht man bei einer wirklich großen Raumstation einen zweiten Ring, der sich entgegengesetzt dreht. Nur so ist es überhaupt möglich, die Schwerkraft zu simulieren. Und es begeistert mich immer wieder, dass es bei Platon im Timaios genau so steht. Ein großer Ring, ein kleiner Ring, beide drehen sich entgegengesetzt und beide bringen eine unterschiedliche Kraft. Der große Ring bringt bei selber Winkelgeschwindigkeit eine größere Kraft als der kleinere Ring.
Ja.
So steht es bei Platon.
Ja, also quasi die beide Ringe sind auf derselben Achse. Der eine wird dann in die eine Richtung gedreht, der andere in die andere Richtung. Und so funktioniert das, wenn man jetzt im Weltall, wie Sie es richtig gesagt haben, nur einen Ring hätte, dann müsste der irgendwo im luftleeren Raum fixiert werden, damit sich das zu drehen beginnt, wenn man es nicht mit Düsen machen will. Aber also wenn man es wirklich mit quasi einem, wenn man es jetzt ganz vereinfacht, einem Riesenmotor, der dann quasi diese Drehbewegung erzeugt.
Richtig.
Der kleine Ring müsste dann halt, damit sich das wieder ausgeht, um um einiges schwerer sein als der Großserver auch, oder? Weil sonst funktioniert das ja wieder nicht mit Aktio als Reaktio, ne? Wenn ich das jetzt mir richtig überlege.
Die Masse ist, naja, meiner Ansicht nach nicht zwingend, aber wahrscheinlich ist es sinnvoll.
Also er muss gleich schwer sein, er muss gleich schwer sein, das heißt, er müsste um einiges dichter sein als der große Ring. Also er müsste die gleiche Masse haben, ne?
Ich bin mir nicht sicher, ob es so sein muss.
Naja, aber die Trägheit muss ja gleich sein, sonst funktioniert das ja wieder nicht, ne?
Ja, warum? Aber es geht doch um die Drehbewegung. Es geht einfach darum, dass in dem Moment, wo ich den Ring in Bewegung setze, mich irgendwo festhalten muss. So. Und die Masse der Erde ist doch beim Riesenrad auch viel, 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 viel größer als das Rad. Also es muss nicht, meiner Ansicht nach, nicht zwingend gleich sein. Aber so weit bin ich auch nicht Raumstationskonstrukteur, dass ich die Frage endgültig beantworten kann.
Aber wenn Sie schon
Aktie, ob es nicht sinnvoll ist, dass die Masse gleich ist.
Wenn Sie Aktie, ja, das ist eigentlich logisch. Und da hat man dann natürlich ein Problem. Man könnte jetzt natürlich sagen, zum Beispiel, man speichert dann das Wasser im inneren Ring, dadurch wird es dichter. Aber okay, jetzt, weil da wieder die Frage ist, das bewegt sich dann ja nicht mit. Wurscht, das sind jetzt Details. Gut, künstliche Schwerkraft, okay, schreibt er, das können wir mittlerweile nachbauen, aber was ist mit Schutz vor kosmischer Strahlung? Das ist ein großes Problem für unsere Raumstation ISS Mir, die ja keine künstliche Schwerkraft hat, also da, deshalb schwirren die ja alle da drin rum. Richtig. Wie hat sich, haben Sie irgendwelche Ideen dazu, wie sich diese...
Ja, ich denke schon. Also ich denke, man kann kosmische Strahlung sehr gut in den Griff bekommen, weil... man spricht da von verschiedenen Himmeln. In vielen Überlieferungen werden mehrere Himmel genannt, oft mit der Zahl 7. Das heißt, dieser Ring besteht nicht aus einem hohlen Ring, sondern er hat mehrere Etagen, die sicherlich auch mehrere Funktionen haben. Eine Funktion zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, ist die Strahlungsabwehr. Zum Beispiel, dass das in irgendeiner Form wir sind ja im Weltraum, das heißt, wir haben entsprechend niedrige Temperaturen, dass es also mit entsprechenden magnetischen Strömen diese Strahlen abgewehrt werden. Das wäre also eine Überlegung.
Sie meinen jetzt die Teilchen, die jetzt zum Beispiel von der Sonne kommen bei einem einer CMI. Aber da gibt es ja auch kosmische Strahlen, es gibt ja alle möglichen Dinge. Aber gut, das größte Problem sind natürlich Sonnenstürme. Ne? Und Sie meinen, dass man da dann sich durch so eine Art magnetisches Schutzschild oder so behilft.
Zum Beispiel, ob das nun magnetisch, elektrisch, wie auch immer, möglicherweise sind diejenigen, die eine solche Raumstation bauen, auch noch ein Stück weiter in den Naturwissenschaften als wir. Aber hier lassen sich Ströme aufgrund der Temperatur, der niedrigen Temperatur, praktisch ohne Energie ringsum schicken. Und ich könnte mir vorstellen, dass auf diese Art und Weise die Strahlung abgewehrt wird. Und ich will mal gleich noch vorgreifen und erklären, was in einem weiteren Ring, und deswegen ist diese Raumstation so groß. Sie ist mindestens 20 Kilometer oder, wie ich im Buch geschrieben habe, mindestens 8, sage ich mal, weil ich habe mich am CERN orientiert. Denn der Professor Lesch, der deutsche Fernsehprofessor, hat ja letztens erklärt, mal im Fernsehen, es können niemals Außerirdische auf der Erde gewesen sein, weil die können nicht genug Energie mitnehmen. Auch Antimaterie, hat er gesagt, können die nicht mitnehmen. Ich habe ihn angeschrieben, er hat natürlich nicht geantwortet, wie auch zu erwarten. Ich habe ihm gesagt, dass es doch ganz einfach ist, wenn ein solches Generationenraumschiff mit einem großen Ring, so wie die NASA das als sogenannter Stanford Torus, siehe Bild 14, also auch plant, wenn man dort in einer Abteilung den Ring asynchron laufen lässt, dann kann man dort auf dem Weg durchs Weltraum, kann man sich seine Antimaterie als Treibstoff erzeugen. Wir sind noch nicht so weit, ja, aber theoretisch ist das möglich.
Ja, also kann ich nichts dazu sagen, aber kann ich mir vorstellen. Ich wüsste jetzt nicht genau, wie Sie aus einem Synchrotron Energie erzeugen, das weiß ich jetzt nicht. Durch Fusion oder wie?
Naja, die Teilchen werden beschossen und dabei entsteht auch Antimaterie. Wie gesagt, wir sind noch nicht so weit, aber Dan Brown hat es ja in seinem zweiten großen Roman diese Geschichte schon mal sozusagen vorgelebt. Ja, in dem zweiten großen in dem, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der erste war, glaube ich, Da Vinci Code und der zweite war, komm nicht, der in Rom handelt und wo also diese Antimaterie in CERN, im CERN geklaut worden ist.
Ja, aber das ist Science Fiction oder das ist Fiktion, ich weiß jetzt nicht, ob man da.
Ja, aber es aber ist heute noch Fiktion. Wir können es noch nicht. Ja. Aber wir wissen, dass es in diese Richtung geht, dass es möglich ist.
Das ist eine Möglichkeit, ja.
Das ist meiner Ansicht nach die wahrscheinlichste aus heutiger Sicht. Weil an ja. der Stelle hat der Dave natürlich recht. Ich kann, wenn ich mich ewig mit dem Generationsraumschiff durchs All bewege, kann ich gar nicht genug Energie mitnehmen. Wenn ich sie aber unterwegs erzeugen kann mit einem solchen Synchrotron, ja, dann habe ich kein Problem damit.
Naja, ich kann auch irgend sowas wie hocheffiziente Solarpanels verwenden und die, den Stern anzapfen, den jeweiligen. Oder ja. ja, na gut, keine Ahnung. Also da gibt es natürlich tausende Möglichkeiten und viele, die wir, ich meine, Energie erzeugen, Gottes Willen, das ist ja ein Riesenthema. Jetzt möchte ich gar nicht von irgendwelchen Behauptungen von sogenannter Raumenergie anfangen, aber da gibt es also Unmengen von Dingen. Das Argument,
im Moment halte ich das für wahrscheinlichste, für die wahrscheinlichste Variante, dass über diesen großen Ring, und es muss ja einen Grund dafür geben, für diesen großen Ring, weil die NASA hat als Möglichkeit auch Walzen, also kleinere Ringe, die entsprechend lang sind. Aber die Überlieferungen in vielen Petroglyphen und dergleichen zeigen diesen großen Ring. Und deswegen, warum dieser große Ring? Ich glaube, dass das auch als Synchrotron funktioniert hat und eben da den Treibstoff erzeugt hat. Mhm. Antriebs- und Waffenenergie.
Ja, also warum Harald Leschet sagt, dass Außerirdische nicht da sein können, weil sie jetzt die Energie plötzlich nicht erzeugen können, ist mir rätselhaft. Aber gut, Harald Leschet hat ja mit diesem ganzen Thema irgendwo, glaube ich, ein bisschen so seine Schwierigkeiten oder offenbar interessiert sind auch nicht so. Jedenfalls, ja, da gibt es immer wieder irgendwie Aussagen, die ich...
Ich vermute, er muss unserem Weltbild dienen, das derzeit verurteilt ist. Und muss, er darf auch nicht na, anders.
Ich glaube, das ist einfach seine Meinung. Warum er die jetzt hat, weiß ich nicht. Also ich will jetzt nicht gleich.
Die Frage ist, warum antwortet er mir nicht? Er hatte mich schon
mal ganz viele Mails
viel früher hatte er mich schon mal angerufen. Und dann sprach er von der Expansion des Weltraums und dann sagte ich ihm, dass ich daran nicht glaube, weil diese gegen den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik verstößt. Und dann hat er gesagt, entweder ich nehme das zurück oder er legt auf. Dann hat er aufgelegt. Also er ist schon durchaus daran interessiert an Diskussionen, aber wahrscheinlich nur in einer Richtung, wenn er seine Meinung vermitteln kann und andersrum nicht.
Aha. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht der Expansion des Weltalls. Keine Ahnung, tut es das?
Meiner Ansicht nach, ja.
Okay.
Aber gut, das wird nicht zu weit führen.
Das führt viel zu weit und Harald Lesch ist in dem Sinn halt schon gestandener Physiker. Also der hat da sicher gute Gründe, warum er das halt nicht glaubt. Aber gut, fassen wir zusammen. Sie sehen, einige Zitate haben Sie ja gebracht, viele mehr stehen in Ihrem Buch, die Lokalisation von Atlantis. Sie sehen also den Ozeanos, das Himmelsmeer tatsächlich als den Himmel und im weiteren Sinne dann das Weltall an. Und Sie haben da sehr viele Beispiele auch, wo von einer Insel in diesem Himmelsmeer berichtet wird.
Richtig.
Und da sagen Sie, das Wahrscheinlichste ist, dass es... Und auch da gibt's ja, führen Sie ja interessante Beispiele an, dass es quasi ein konzentrisches Ringsystem ist, sagen Sie. Also es sind keine parallelen Ringe, sondern, weil die Parallelen leuchten mir fast ein bisschen mehr ein, aber okay, ein konzentrisches Ringsystem ist, ist halt wahrscheinlich ein bisschen schwieriger zu konstruieren, das konzentrische Ringsystem, aber okay.
Ja, ich weiß es nicht. Also beides ist theoretisch möglich. Hauptsache, man hat das dritte Newtonsche Axiom im Griff. Das heißt, man kann die Gegenkraft, die auftritt, abfangen. Und das ist durch beide Situationen möglich. Aber wie gesagt, bei Schiller heißt es, was den großen Ring bewohnet, zu den Sternen leitet sie. Das impliziert einen kleinen, sonst müsste es nicht großen heißen.
Ja, ja. Na, was damit großer Ring gemeint ist, ist tatsächlich eine interessante Frage, ja.
In Karakuyu haben wir also dieses System mit dem großen und dem kleinen Ring. Häufig ist es allerdings, sind in Petroglyphen und sonstigen Darstellungen, ist es so vereinfacht, dass man eben nur einen Ring hat und die Narbe, da kann man das nicht erkennen. Aber in Karakuyo ist es eben auch so mit großen und kleinen Ring. Und viele konzentrische Ringsysteme sind weltweit hergestellt, sodass ich da hergestellt, also überliefert, sodass ich davon ausgehe, dass es wirklich ein konzentrisches System ist.
Ja. Jemand hat mich halt gerade darauf hingewiesen, ich soll sie quasi, also dass sie natürlich, und das stimmt ja, viel mehr dieser alten Texte gelesen haben als ich und natürlich ja recht berechtigterweise ihre Schlüsse ziehen, absolut. Dennoch habe ich da, wir haben ja im Vorgespräch schon gesprochen, und da habe ich gemeint, es gibt schon sehr viele Dinge, wo sie eben sehr stark selektieren und so weiter. Und sie haben halt auch gemeint, ich soll da ein paar Beispiele raussuchen. Ich habe zwar jetzt, glaube ich, 14 da rausgesucht. Ich mag jetzt nicht auf alle eingehen, aber es sei festgehalten, ich finde viele ihrer Schlüsse wirklich interessant. Aber sehr oft habe ich extrem das Gefühl, dass sie da eben irgendwo ein bisschen unangebracht auch selektieren. Aber das
wollen wir doch mal das an einigen Beispielen festmachen.
Da hat der Hörer schon recht. Ich habe natürlich viel weniger oder praktisch im Vergleich zu Ihnen praktisch gar keine dieser alten Texte gelesen.
Ist aber meine Schuld, wenn ich es nicht richtig rüberbringe und Sie kommen jetzt.
Naja, ist ja wurscht,
der Schuld. Das ist ja meine Schuld und nicht Ihre.
Ja, ist wurscht, geht nicht um Schuld. Zum Beispiel zitieren Sie deine altjüdische Quelle und da wird von fünf, und sehr oft sagen sie, das ist jetzt metaphorisch gemeint, oder sehr oft nehmen sie dann Dinge, die meiner Meinung nach metaphorisch gemeint sind, oder auf transzendente Dinge bezogen sind, dann wörtlich. Aber da sagen sie dann zum Beispiel, das ist also in einer altjüdischen Quelle wird gesagt, dass also die Ausmaße dieses Riesenrads am Himmel 500 Jahresreisen gewesen sein sollen, aber hier sagen sie plötzlich, ist es nicht wörtlich zu nehmen, wie allgemein derartige Zahlen und Maßeinheiten, also da sagen sie dann plötzlich, ja, also solche Zahlen und Maßeinheiten nehme ich eigentlich nicht wörtlich, aber warum eigentlich nicht? Das ist ja eine sehr konkrete Aussage über die Größe, nur ist das jetzt zu groß für Sie?
Ja, nein, das nicht, aber was ist denn eine Jahresreise?
Naja,
ich weiß da gar nicht, mit welchem Gefährt derjenige gereist ist. Ist er mit dem Esel, ist er mit dem Pferd, ist er zu Fuß gegangen?
Ja, aber Sie sagen von vornherein.
Hat er ein technisches Hilfsmittel gehabt?
Aber da sagen Sie von vornherein, na, das glauben Sie nicht, dass das so viel ist.
Ja, weil
man kann von einer Jahresreise, nehmen wir jetzt den Esel her, dann kommt er pro Jahr sicher, ich weiß nicht, wie weit kommt man mit einem Esel pro Jahr? Sagen wir, Hausnummer, jetzt wirklich 1000 Kilometer, dann wären das halt 500.000 Kilometer. Und das ist natürlich gigantisch groß und dann passt natürlich ihre Deutung nicht mehr. Ne? Aber das sagen sie halt plötzlich, na, passt nicht rein, daher hat er sich da entweder vertan oder warum steht das dann da zum Beispiel?
Ja, erstmal, weil ich es überhaupt nicht weiß, was derjenige unter einer Jahresreise versteht. Nun könnte man rein theoretisch jetzt zu den 600 Seiten noch weitere 30 Seiten machen, indem man schreibt, ja gut, probieren wir doch mal, wie weit kommt er mit dem Esel, dann haben wir 500.000 Kilometer, die Erde ist aber im Durchmesser nur 6.000 Kilometer. Das heißt,
die Erde wäre viel größer als die Erde, ne?
Die Erde war im Verhältnis so klein, dass eigentlich die Leute das Gerät, wenn es in der Nähe der Erde war, überhaupt nicht sehen konnten, weil sie gucken durch die Speichen durch. Ja, das macht dann irgendwie auch keinen Sinn.
Ja, es ist vor allem auch so absurd groß, dass es sowieso schwierig ist. Also
ja, man muss auch Folgendes sagen. Es wird ja berichtet in alten Überlieferungen. Das habe ich wahrscheinlich jetzt in dem Buch gar nicht drin, weil es woanders reingehört. Also zum Beispiel heißt es ja, der Mond war früher viel heller in altjüdischen Überlieferungen. Der Mond war früher viel heller. Es werden sogar Zahlen genannt. Der Mond war früher oder hat jetzt nur noch 1/60 der Helligkeit von früher. So, das heißt, man hat also die Raumstation, natürlich sind die 59/60 der Glanz der Raumstation, die verloren gegangen sind. Man hat also diese Raumstation irgendwie in der Größenordnung von Sonne und Mond. Man spricht ja auch von einer schwarzen Sonne. Man spricht, die Maya sprechen wohl von einer Tagessonne und einer Göttersonne. Das heißt, man orientiert sich in der Überlieferung irgendwie an der Größe, wie uns die uns bekannten Himmelskörper erscheinen. Jetzt können Sie sagen, ja, Bremer, hätten Sie das mal reingeschrieben, hätte ich jetzt nicht fragen müssen. Und da muss ich Ihnen recht geben. An der Stelle hätte ich vielleicht begründen müssen, warum ich jetzt sage. Aber
da kommt man trotzdem nicht auf 500 Jahresreisen. Also auch wenn man jetzt, ich meine, Größenordnung vom Mond, da meinen Sie, weil sie ja viel näher ist.
Ja, deswegen sage ich, das ist viel zu groß. Ja. Die Leute, was sollten die reinschreiben? Die wollen, also meiner Ansicht nach, wollen sie damit reinschreiben, das Ding ist extrem groß. Und so habe ich es auch hingenommen. Das Ding ist extrem groß, ohne mich jetzt wirklich damit echt zu befassen, was könnten 500 Jahresreisen sein.
An anderer Stelle, recht am Ende des Buches, also sie beklagen sich da auch über Wikipedia. Zum Teil muss ich Ihnen da schon recht geben, also es gibt dann schon schwer nachvollziehbare Editoren bei Wikipedia oder Entscheidungen des Editierens oder warum da manche Dinge nicht angenommen werden oder manche dann schon. Aber ein reiner Kühne, der da dann in Wikipedia seine Theorie vorstellen durfte und sie eben nicht. Also man hat,
das war beim ZDF. Das war jetzt beim ZDF,
ZDF. Bei Wikipedia. Okay. Aber also auch der ZDF hat eben ihre Theorie abgelehnt, so quasi, weil ja ihnen das offenbar zu weit weg von dem war, das sie noch nachvollziehen konnten, sagen wir einfach so. Aber sie greifen dann den Rainer Kühne an und sagen, naja, aber wieso darf jetzt der über Atlantis sprechen? Der hat doch auch über kalte Fusion gesprochen und kalte Fusion ist, und jetzt beziehen sie sich aber wieder auf Wikipedia, doch Unsinn. Und da muss ich jetzt sagen, Moment, erstens einmal, kalte Fusion, Unsinn, ich hatte da schon Leute zu Gast, die zum Beispiel die Geräte eines Herrn Rossi versucht haben zu vertreiben, die Stein und Bein geschworen haben, es gibt dadurch einen Katalysator angeregt, ich möchte jetzt nicht zu tief einsteigen, eigentlich was ich sagen, inzwischen wurden diese Patente übrigens von Lockheed Skunkworks aufgekauft, wenn es völliger Blödsinn ist, warum? Und man hört natürlich nichts mehr davon. Was ich sagen möchte, ist nur, sie hacken da auf jemanden herum und argumentieren aber dann plötzlich mit einem Medium wie Wikipedia, von dem sie noch vorher gesagt haben, dass der ja zu sehr dem vorherrschenden Weltbild, also im Buch schreiben sie das, verhaftet sind und deshalb ihre Theorie ablehnen. Aber sie sehen schon, wo da irgendwo der Widerspruch ist.
Weil dann können sie es nicht. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Ich habe aber auch geschrieben, dass ich Wikipedia gut und gerne nutze für sehr viele Angelegenheiten, um schnell erstmal eine Information zu bekommen. Und was ich vielleicht jetzt nicht geschrieben habe, aber was ich jetzt sage, dort, wo die Sache unstrittig ist, da kann ich auch auf Wikipedia gehen. Also wenn es darum geht, ich hatte letztens mit einem Professor auf Facebook hier so eine Diskussion, der sagt, alle Sonnensysteme sind gleichzeitig entstanden. Ich habe ihm gesagt, gucken wir mal, bei Wikipedia steht, unser Sonnensystem ist also vor 5 Milliarden Jahren erstmal entstanden oder vor 4,6 Milliarden Jahren. Da gehe ich auf Wikipedia, weil das sowas von unstrittig ist, da brauche ich nicht weiter gucken. Und mit der kalten Version ist es meiner Ansicht nach genauso unstrittig. Also als das kam, dachte ich, es ist ein April-Scherz. Ja?
Also, dass die kalte Fusion nicht funktioniert, sagen Sie, ist nicht unstrittig.
Bin ich völlig unstrittig. Und,
also unstrittig ist es nicht, aber gut, bis jetzt hat es auch noch keiner wirklich zeigen können. Aber da gibt es auch Leute, die dann wieder widersprechen. Gut, vielleicht bringe ich jetzt noch ein Beispiel, da sagen Sie zum Beispiel, da legte sich die Hand Gottes des Herrn auf mich. Und das, ja, natürlich, es ist eine interessante Interpretation zu sagen, aha, das müssen die G-Kräfte gewesen sein, als diese Rakete gestartet ist. Interessante Interpretation, aber es kann auch was völlig anderes heißen. Es kann auch einfach sein, dass er quasi die Gegenwart seines Gottes gespürt hat. Und dann eben das poetisch beschreibt, als dass sich die Hand Gottes auf ihn legt.
Da muss ich Ihnen recht geben, was soll ich jetzt anderes sagen? Aus betrachten, ist das möglich. Ja. Ich betrachte es von rein materialistischer Basis. Wenn jemand einen Weltraumstart beschreibt, mehr oder weniger. Ja, wahrscheinlich geht es um die Abraham-Apokalypse, wo es also heißt, und von der Spitze des Ofens flogen die Engel mit dem Opfer in den Himmel und so genau. weiter.
Da gibt es auch also ein Bild, ne? Wir haben auch ein Bild, also dieser quasi fliegende Ofen, der da beschrieben wird. Ja. Das ist wieder sehr interessant, muss ich sagen. Also, ja. Vielleicht können Sie das kurz beschreiben, weil da gibt es Bild, so, ja. Bild 6, also, das ist eine sehr lustige Darstellung, wo man eben dann sieht, warum dann also, manche Leute vielleicht geglaubt haben, dass das ein Ofen war, der da geflogen ist.
Ja, also hier müssen wir ein bisschen jetzt selektieren. Also das Bild selbst bezieht sich auf den Text der Bibel im Buch Daniel. Und zwar, ich sage das ausdrücklich, auf die katholische Version, also die Einheitsübersetzung. Das hängt damit zusammen, dass die protestantische Version hier etwas verschweigt in diesem Text. Da heißt es bei den Protestanten nur, es sind drei Juden im Feuerofen und die haben irgendwie überlebt. Und die katholische Version, also die Einheitsübersetzung, beschreibt dann ganz klar, wie das ist. Nämlich, in dem Ofen war ein Engel und der hat diese Flammen nach außen gelenkt und innen war also fantastische Luft. Und das habe ich also als Raumschiff interpretiert, auch im Zusammenhang mit anderen, zum Beispiel im Kebra Nagast gibt es eine ähnliche Geschichte, wo ein Engel dann die Bundeslade gleich Weltraumschiff, die Bundeslade war ein Weltraumschiff, fliegen musste, weil der Sohn von Salomo das eben auch nicht konnte. Und hier im Buch Daniel haben wir das auch. Und dann geht's zu Abraham und der Abraham-Apokalypse, wo Abraham also wegfliegt. Also erst beschreibt er passiv sozusagen, wie so eine Rakete in den Himmel fliegt. Und dann beschreibt er selbst, dass er im Himmel ist. Man sieht das ja später an vielen anderen Stellen, wo es heißt, und siehe unter dich, die vielen Sterne unter dir. Und wie er sagt, mal ist die Erde unter mir und mal sind wieder Sterne unter mir. Also er war definitiv im Weltraum. Und wenn er hochgeflogen ist, dann hat er diese Schwerkraft gespürt. Ich habe ja in meinem Buch vom MPI, Max-Planck-Institut, dann auch wissenschaftliche Ergebnisse da eingeblendet, wo es eben heißt, bei so und so viel G, ja, erst sieht man nichts und dann verliert man das Bewusstsein. Und das beschreibt er, wenn er schreibt, mein Geist war fort. Ich glaube, das mit dem die Hand lastet schwer auf mir, steht im Henoch-Buch. Das steht, glaube ich, gar nicht jetzt bei mir. Nicht, dass Sie das verwechselt haben. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, es heißt, mein Geist war fort. Und das heißt also, er hat das Bewusstsein verloren. Und solche Passagen gibt es noch viele mehr. Zum Beispiel bei Rosenkreuz, der also auch aus uralten Zeiten sowas beschreibt in Wirklichkeit. Da heißt es ja auch, er sitzt alleine in einem Raum, dann werden zwei Fackeln in den Boden gesteckt und plötzlich kann er nichts mehr sehen, weil ihn irgendjemand hebt. Ja, also das Raumschiff hebt ab und er kann nichts sehen, weil es das Blut aus den Augen drückt. Das hat das MPE beschrieben. Mhm.
Ja,
und in dem ganzen Kontext, dass Abraham also beschreibt, wie eine Rakete in den Himmel fliegt, wie er beschreibt, dass er auf einer Raumstation ist, die sich dreht und mal unter ihm die Erde ist und unter ihm die Sterne und wie Gott zu ihm sagt, deine Nachkommen werden so zahlreich wie die Sterne unter dir. Haben Sie schon mal die Sterne unter sich gesehen? Wie die Sterne unter dir. In diesem Kontext der Raumfahrt sage ich dann auch, und das sage ich immer, und das verteidige ich auch, wenn dann einer schreibt, und die Hand Gottes lastete auf mir, oder er schreibt, mein Geist war fort, dass es dann die Einwirkung der Schwerkraft ist, die er beim Start erlebt haben muss. Im Kontext all dieser Sachen. Wenn Sie jetzt mir vorwerfen, ich ziehe das eine bloß raus und interpretiere das so, muss ich Ihnen recht geben und sagen, das ist nicht gut. Aber da ich das im Kontext aller Sachen jetzt beschreibe und sage, unter diesem Aspekt bin ich der Meinung, es ist die Schwerkraft, die hier wirkt, das verteidige ich auch. Mhm.
Da schreibt jemand, ich glaube auch, dass das stand bei Henoch, das mit der Hand Gottes, die auf ihm lastet. Ja, genau. Ja, Sie zitieren auch den NASA-Ingenieur Blumrich, heißt er, glaube ich, der ja dieses...
Kollege von Ihnen, Landsmann.
Dieses von Hesekiel beschriebene Ding dann nach, also zuerst will er das widerlegen und jedenfalls kommt er dann drauf, na, eigentlich ergibt das alles sehr viel Sinn. Also da stehen sie ja nicht allein da und diese Dinge finde ich wirklich sehr spannend. Ne? Und da ist, und auf das möchte ich dann später noch zu sprechen kommen, auf diese ganze Theorie, dass also Hightech bereits in unserer Vergangenheit existiert hat. Vorher aber noch auf ein, also wir haben jetzt den einen Grundsockel, glaube ich, so halbwegs ausführlich jetzt besprochen, nämlich das Weltmeer, das Himmelmeer, Himmelsmeer und so weiter und warum sie drauf kommen, dass da manchmal das eine und dann aber doch das andere gemeint ist, dass also dann, wo mehr gesagt wird, also auch bei Platon eigentlich der Weltraum gemeint ist, das mag jetzt völlig absurd klingen, aber sie argumentieren das schon recht interessant in ihrem Buch, muss ich ehrlich zugeben.
Ja, es sind die vielen Quellen, wenn ich mal erinnern darf,
ja, zum Beispiel im Rigveda,
ja, dass dann eben auch das konzentrische Ringsystem beschrieben wird und im Himmel und dass Menschen und Tiere da hochgegangen sind und so weiter. Das alles muss man natürlich im Verhältnis sehen, wie alles sich ergänzt gegenseitig, die ganze Überlieferung.
Ja. Na, durchaus. Und aber der andere Sockel eigentlich ihrer Theorie ist, diese Räder, die mit einer sich verjüngenden Speiche zur Narbe hin dargestellt werden. Also wenn man jetzt auf die Bildseite geht, das möchte ich wirklich empfehlen, dann das Bild 2 wieder hernimmt, wo wir also vorher diese durch Drehung erzeugte künstliche Schwerkraft besprochen haben, wo es dann eigentlich zwei Räder geben muss, theoretisch wahrscheinlich, egal. Da sieht man also, und das sieht man auch bei der Darstellung, glaube ich, bei von Braun sieht man das auch, und ich glaube auch bei 2001, da ist es also auch dort, wo quasi diese Speiche dann in den Ring mündet, ist eine Verstärkung. Und dem sind sie ja dann ziemlich nachgegangen. Also da haben sie, glaube ich, sogar bei Audi nachgefragt und so weiter.
Richtig.
Ne? Ja? Richtig. Erzählen Sie doch mal, was.
Ja, also für mich, man muss alles sehen. Man muss auch die Ökonomie sehen. Man muss auch Karl Marx kennen und seine Ökonomie, die er da verkündet hat. Und es ist ja so, wenn ich als Handwerker vor 2000 Jahren ein Rad hergestellt habe, dann ist eine solche Herstellung, die sich nach der Narbe hin verjüngt und nach der Speiche hin verbreitert, extrem schwierig. Und sie ist völlig unnötig, weil ein klassisches Rad, was als Bewegung ist für eine Schubkarre, für ein Pferd, ein Esel, wie auch immer, braucht das nicht. Da wirkt die Kraft nur nach unten und da reicht ein einfacher Holzstab, der viel einfacher hergestellt werden kann als ein so kompliziertes Gebilde, was sich nach einer Seite verjüngt und nach der anderen dann verbreitert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass alle Bilder, die eine verbreiterte Speiche am Ring zeigen, ursprünglich die Überlieferung aus Atlantis sind, währenddem das Wagenrad an der Gartenlaube damit überhaupt nichts zu tun hat. Das hat nämlich keinen verbreiterten Ansatz an der Speiche. Ich habe das dann eben belegt, zum Beispiel mit Schnellzug-Dampflokomotiven, diese riesigen Räder, dass die also auch an der Speiche dann verbreitert sind.
Damit kann man sehen, ja, gibt es Bilder. Also ja, da haben Sie natürlich recht,
ja, übertragen kann und dann eben auch bei einem Audi, da ging es, glaube ich, um einen R6 oder um einen R8 sogar, also um einen sehr leistungsstarken Audi. Und der hatte dann auch diese Verbreiterung, währenddem die normale Variante diese Verbreiterung nicht hatte, also die nicht so leistungsstarke. Und da hatte ich also bei Audi angefragt und die haben mir dann nicht schriftlich, aber telefonisch bestätigt, okay, auf der einen Seite ist das Design natürlich ein bisschen interessanter, aber auf der anderen Seite geht es darum, dass wir damit eben die größeren Kräfte von dem leistungsstarken Rennsportmotor eben auch entsprechend auf die Felge bringen. So, und wie gesagt.
Und ist auch physikalisch ja nachvollziehbar. Also, das kann ich nachvollziehen.
Ja, das und so dann ist. Bin ich eben durch die Welt gegangen und habe geguckt und finde also das römische Radgeld, was eben diese verbreiterte Speiche hat. Und dann habe ich erstmal die Frage gestellt, wer ist auf dem Geld drauf? Immer irgendwelche Herrscher oder irgendwelche besonderen Sachen. Jetzt haben wir Brücken eben in Europa und wie auch immer. Aber es ist nichts, eigentlich ist nichts Triviales. Also ein Rat auf Geld hat eigentlich nichts zu suchen von der Bedeutung des Geldes her. Und beim römischen Ratgeld habe ich dann also gesagt,
weiß ich nicht. Warum nicht? Also kann ich jetzt natürlich sofort irgendwas her. Also Rat hat immer was mit Wirtschaft zu tun und Transport. Warum soll das nichts mit Geld zu tun haben? Aber okay.
Kennen Sie irgendein Rat, was auf dem irgendein triviales Rat, was auf einem Zahlungsmittel war? Also ich sage jetzt erstmal nein, okay. Sondern ich habe also dieses römische Ratgeld mit den verbreiterten Speichen und dann habe ich gesagt, Leute, das muss eine Erinnerung an Atlantis sein, weil es macht ökonomisch keinen Sinn. Jeder wäre pleite gegangen, der solche Räder hergestellt hat, weil sie im Aufwand viel größer sind. Ja, wir müssen uns da an Marx orientieren. Der Preis einer Ware schwankt um ihren Wert und im Wert der Herstellung ist sowas natürlich viel wertvoller und kann am Ende nicht verkauft werden. Jeder wäre pleite gegangen, der sowas hergestellt hätte. Das muss eine andere Überlegung dahinter sein. Und meine Überlegung ist, dass es also ein Hochtechnologierad war, das sich also gedreht hat, selbst den Antrieb erzeugt hat und deswegen mussten die Speichen an den Felsen vergrößert sein. Und dafür habe ich ja dann noch viele Belege gebracht. Ich habe hier als Bild 3 das Titelbild der Bibel. Ich habe den Christus auf dem Petersplatz, der zwei Kreuze hat. Das lateinische Kreuz und das Radkreuz mit den verbreiterten Speichen hinter sich. Ja. Und ich habe
das ist wirklich interessant, ne? Weil er hätte das eine Kreuz in der Hand und das andere ist wirklich über seinem Kopf. Ich meine, natürlich, das ist... Werden viele sagen, ja, das ist ein Heiligenschein. Ja, aber es ist trotzdem komisch, weil das ist hinter ihm, also es könnte auch quasi im Orbit
warum
sein.
Warum muss ein Heiligenschein also, verbreitete Ratschweige
haben? Warum muss er verbreitet? Ja, okay, gebe ich Ihnen recht. Ich habe keine Ahnung. Sie liefern da zumindest eine Erklärung.
Oder gucken Sie in meinen persönlichen Dom hier, in dem Bremer Dom, Bild 7.
Ja, genau.
Das Radfenster. Jede große Kirche hat ein entsprechendes Radfenster und je größer sie ist, desto filigraner ist das Radfenster. Gucken Sie sich an, Sie haben einen großen Ring, einen kleinen Ring. Sie haben die verbreiterten Speichen an der Seite. Dann habe ich hier die heidnische Überlieferung der Irminsul. Ja,
Bild 8, ja.
Also dasselbe, was die Christen überliefern die Heiden, ein Ring im Himmel mit einem Kreuz und mit leicht verbreiterten Speichen. Und dann habe ich das Keltenkreuz hier von der Marienkirche in Röbel an der Müritz. Man sieht sogar den großen Ring und den kleinen Ring. Es sind zwei Ringe angedeutet und es sind die verbreiterten Speichen hier ebenfalls angedeutet.
Wobei das halt völlig angedeutet ist, weil wie sich die dann gegeneinander drehen sollen, das ist also natürlich da überhaupt nicht mehr ersichtlich. Aber ich verstehe Ihr Argument, na gut, die haben ja nicht verstanden, was sie da genau wiedergeben.
Das ist 1928, glaube ich, gemacht worden. Ja. Und der Künstler wusste nicht mehr, was es zu bedeuten hat. Und trotzdem ist für mich umso interessanter, dass also diese technischen dieses technische System noch erkennbar ist.
Obwohl, ja. der Audi-Ingenieur hat Ihnen ja auch angeblich jetzt, weil schriftlich haben sie da nichts, aber gesagt, dass das natürlich auch eine Designsache ist.
Auch eine Designsache.
Also das haben wir jetzt wieder beim Nicht-Materialistischen. Also es könnte auch quasi bildliche Poesie sein, warum das verbreitet ist.
Ja, aber er hat ja noch dazu geschrieben, dass ich bedenken muss, dass das ein viel PS-stärkerer Motor ist. Und auch deshalb, das hat er extra geschrieben, auch deshalb...
Geschrieben oder gesagt? Ich dachte, Sie hatten da nichts Schriftliches.
Verzeihung, gesagt. Ich habe mir unmittelbar nach einem Telefongespräch diese Aktennotiz gemacht, die ich dann eingestellt habe.
Wollen wir nicht glauben.
Wir haben darunter dann unterm Keltenkreuz, und jetzt wird es ja noch interessanter, die Raumstation war im Himmel und sie wird häufig dort dargestellt, wo sie früher war, nämlich im Himmel. Und zwar so weit, wie Menschen damals konnten, und zwar an der Spitze von Kirchtürmen. Hier sehen wir an diesem ehemaligen Benediktinerkloster haben wir den Ring und die verbreiterten, am Ring verbreiterten Speichen, quasi als heute nicht mehr bekannte Erinnerung von Atlantis. Übrigens gibt es aus diesem Benediktinerkloster, gibt es dort auch ein Fenster, das genauso bearbeitet ist. Und aus diesem Fenster hat man jetzt Schmuck gemacht, Silberschmuck, und verkauft das quasi als Anhänger, das Kreuz, was sich an den Speichen verbreitert, mit dem Ring als Anhänger, und glaubt, das ist die Erinnerung an das Fenster in Memleben, es ist die Erinnerung an die Raumstation. Darunter ist das Bild aus dem Pantheon in Rom, der ältesten christlichen Kirche in Rom. Und dort haben wir ganz klar zu sehen den großen Ring, den kleinen Ring. Wir haben die verbreiterten Speichen am Ring und die Spitzen an der Seite sind wahrscheinlich die reflektierenden Sonnenstrahlen. So, ja, das ist das, was wir hier, was sich hier anbietet. Ich habe also im Buch, das haben Sie ja gesehen, zahlreiche Kirchen in Europa fotografiert, die also oben dieses Kreuz haben, oft verbreitert, und eben den Ring. Ja. Die meisten Kirchen haben zugegeben nur das Kreuz, ohne den Ring, aber es gibt sehr viele Kirchen, die auch den Ring noch mit haben.
Im Buch gehen Sie dann auch noch viel weiter. Sie hinterfragen überhaupt das christliche Kreuz, denn das wusste ich auch nicht. Also Kreuzigungen, also auch der historische Jesus, den Sie ja auch anzweifeln. Sie sagen, das war eigentlich Enkidu, aber das geht jetzt dann wirklich ein bisschen zu weit und das besprechen wir ein bisschen in der ersten Sendung. Aber diese Kreuzigungen wurden eigentlich auf einem T durchgeführt und nicht auf einem Kreuz.
Richtig.
Wusste ich nicht. Muss ich Ihnen jetzt da glauben, habe ich jetzt nicht nachrecherchiert. Aber, und da sagen Sie eben, aber diese Urerinnerung an dieses Kreuz am Himmel, das Sie da eben postulieren, der Atlantis-Raumstation, das ist irgendwie, gefällt mir ja, ist ja eine super Idee irgendwie. Das wurde dann irgendwie eingebaut in die so quasi christliche Mythologie und deshalb starb dann Jesus eben an einem Kreuz.
Richtig.
Und nicht an einem
Ich habe ja, im Buch diese von Fide auf Gotland dieses Bild drin. Dieses Radkreuz, dort ist ja Jesus oder Christus am Radkreuz dargestellt in dieser Kirche in Fide. Habt ihr noch hinterfragt, warum und wieso, liegt in der Ostsee, ist nicht so oft überrannt worden und so weiter. Ist noch eine uralte Erinnerung und dieses sieht ja fast aus wie die Raumstation aus 2001, ja. Und dann habe ich ja noch den Bogen auf Gotland gemacht zu diesen Radkreuzgräbern. Und die sind ja definitiv älter, als Jesus gelebt hat. Die sind ja vor 2.500 Jahren gestaltet worden. Im Prinzip dieses Radkreuz als Grab.
Mhm. Ja, also interessante Überlegungen. Keine Ahnung. Also man müsste da jetzt wirklich nachforschen und so weiter. Aber das wollen sie ja. Sie wollen ja, dass sich Leute dann ernsthaft mit ihrer Theorie auseinandersetzen und was bis jetzt nicht passiert ist. Ich fände es auch interessant. Ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da relativ schnell widerlegt werden, aber vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ja, also ich habe mich nicht in nur annähernd der Tiefe wie Sie mit diesen Dingen beschäftigt. Ich kann da jetzt nur Dinge, die mir jetzt unlogisch erscheinen, die kann ich irgendwie aufwerfen und das versuche ich halt so gut es geht. Ansonsten, ja, interessante Ideen. Ganz am Anfang haben wir noch einen Link auf ein sogenanntes Rollsiegel und da sagen Sie Raumschiffe im Zeitalter der Fische und Sie sagen, das ist sehr wichtig, wenn man da draufklickt, also das konnte ich jetzt nicht direkt in die Seite einbetten, aber über diesen Link gelangt man dann zu einer Seite mit diesem Bild. Warum erachten Sie das jetzt als so wichtig, dieses Rollsiegel?
Ja, das Rollsiegel ist wohl angeblich 4.500 Jahre alt und zeigt definitiv technische Systeme, die offensichtlich irgendwie fliegend sind. Ich denke, da brauchen wir nicht.
Schaut so aus, also von mir aus, ja, okay. Ja.
Also für mich ist das Tochter aus Elysium. Oder Tochter und Elysium.
Ja.
Aha. Interessant ist, dass, also das ist ein Rollsiegel aus der Eremitage in St. Petersburg und Sitchin hat dieses in seinen Büchern verwendet und er hat ja auch die Aussage vertreten, dass es Außerirdische hier auf der Erde gegeben hat. Soweit gehe ich da auch mit. Ich sehe in diesem großen Schiff sogar einen großen Ring und einen kleinen Ring. Deswegen gehe ich davon aus, dass das große Schiff Elysium das himmlische Heiligtum sein soll und das kleine Schiff, also die das Tochterraumschiff. Ja. Weiterhin sagt Sitchin hier aus, da steht die Erde und da steht der Mars. Weiß ich nicht, ob das so wirklich gemacht werden kann. Interessant ist für mich, unten in der Mitte sind es zwei Fische. So würde ich es deuten und Sitchin hat es auch so gedeutet. Und jetzt wird es natürlich ganz interessant. Aber
ich sehe nur einen.
Sie sehen einen Fisch?
Ich sehe eigentlich nur einen Fisch. Ja. Warum zwei?
Ja, also ich sehe noch eine Linie, die quer geht, von links oben nach rechts unten. Ja, da hätte ich eher gedacht, dass das ein zweiter Fisch ist. Mhm. Aber egal, ob nun einer oder zwei. Also Sittchen ist der Meinung, es weist auf das Zeitalter der Fische hin. Und ich könnte mich dieser Meinung anschließen. Also zumindest versuchsweise würde ich sagen, es könnte ein Hinweis auf das Zeitalter der Fische sein.
Ja, ich meine, ich kann Ihnen verstehen, das größere Objekt, dass man, oder Sie sagen, okay, das sind diese konzentrischen Ringe. Ich meine, natürlich, so ein bisschen geht es halt in die Richtung, jemand, der einen Hammer hat, empfindet jedes oder versucht jedes aus jedem Problem einen Nagel zu machen. So könnte man ihnen jetzt ein bisschen vorwerfen, ein bisschen zynisch, dass sie halt jetzt überall schon in Ringe und so weiter alles mögliche reininterpretieren.
Wir können ja die Ringe weglassen. Bleiben wir nur beim technischen Vogel. Das ist ein technischer Vogel. Da brauchen wir uns nichts streiten, oder?
Wenn es ein Vogel, es schaut aus wie ein, es schaut irgendwie aus wie ein Vogel und wird, ja, okay, es schaut so aus.
Ja, also wenn ein technischer Vogel, ob er nun Ringe hat oder nicht, da brauchen wir meiner Ansicht nach nicht groß drüber diskutieren. Dann haben wir
den Mond, Ringe, ist ja klar.
Sonne oder den Stern. Also das scheint alles auch irgendwo nicht gerade hier unbedingt auf der Erde zu sein. Also technisches System im Himmel würde ich verteidigen. Also da
Kann man sagen, das Kleinere, und da sagen sie eben, das ist die Tochter aus Elysium und das ist quasi das Zubringerschiff, also das, was auch
Ezekiel... Würde ich vermuten.
Ja, vermuten. Das kann alles Mögliche sein. Lustigerweise, was mir danach beim Lesen ihres Buches aufgefallen ist, dieses kleinere Ding, da ist auch ein X drinnen und dieses X, dieses Kreuz, das ist ja bei ihnen auch äußerst wichtig, ja, also das verfolgen sie auch durch, aber bei ihnen halt vor allem durch die verbreiterten Speichen am Ende.
Richtig.
Aber da gibt es also einen Journalisten, den Dark Journalist, den Daniel List, der schon seit über zwei Jahren inzwischen eine ganze Serie hat, wo er eine Steganographie verfolgt, wo er quasi das X als Symbol verfolgt, und zwar womit quasi vor aller Augen, aber nur Eingeweihte verstehen es, das ist also eine Steganographie, sehr verkürzt, wo also vor aller Augen die Technologie, Hochtechnologie, die, wie er sagt, aus Atlantis stammt, ja, da spricht er auch von einem ganz speziellen Effekt, den ich auch sehr interessant finde, der mich ein bisschen an Burkhard Heim erinnert, aber führt jetzt alles zu weit, aber er sagt, dass diese Hochtechnologie immer mit einem X gekennzeichnet wird. Und das so ähnlich wie bei diesen schwimmenden Argonauten da vorhin, die wir beim Airship Mystery genannt haben, da ist mir dann auch eine ganz unerwartete Parallele zu Ihrer Arbeit dann irgendwie aufgefallen. Naja, lustigerweise, Sie sprechen da die ganze Zeit von einem X, von diesem Kreuz, ja. Und Daniel List kommt von einer ganz anderen Seite. Also der ist eher von der Casey-Linie. Also der glaubt nicht, dass Atlantis eine Raumstation war, aber er spricht auch von diesem X und bringt das in Verbindung mit Technologie aus Atlantis.
Ja, okay, ist ja durchaus interessant.
Na, verstehen Sie, ist eine völlig unwahrscheinliche Parallele, die da jetzt, ich sage mal, zwei Forscher haben, die völlig andere Weltbilder haben, aber plötzlich beim X überschneiden sie sich.
Das finde ich interessant. Hier würde ich also nicht mitgehen, und zwar ganz einfach, weil das Zubringerraumschiff ist klein und und die Raumstation, das Mutterschiff, ist groß. Und hier sind die Größenverhältnisse eindeutig so, dass das Mutterschiff oben ist Und das andere ist, wenn es ein Zubringerraumschiff ist oder was auch immer, aber es ist nicht das Mutterschiff, nur weil es ein X darstellen könnte.
Also das Mutterschiff. Nein, das habe ich ja nicht gesagt, dass das Mutterschiff, weil es das X darstellt. Was ich noch hinweise, oder was mir nur aufgefallen ist und was ich interessant finde, ist, dass Sie und Daniel List über ein X sprechen, es zwar völlig verschieden interpretieren, aber Sie beide bringen es mit Hochtechnologie aus Atlantis in Verbindung.
Ja.
Das finde ich interessant. Da ist eine Überschneidung.
Deswegen sagte ich auch am Anfang, ich werde nicht ignorieren oder dagegen sprechen, dass es vielleicht ein gemeinsames Überbewusstsein gibt, was der eine oder andere anbohren kann und möglicherweise eben dieses X sozusagen dann jemand anders auch irgendwie aus dem Bauch heraus dort verortet, aber vielleicht ganz anders. Ja, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Die Wissenschaft ist nicht so weit, dass sie sowas heute bestätigen kann. Und deswegen werde ich das nicht als Argument einführen, aber ich würde es nicht ausschließen. Aber
jemand schreibt schon auch, weil wir vorher über das Kreuz gesprochen haben, ich kenne auch die Theorie, dass die Kreuzigungen an einem Pfahl stattgefunden haben. Also auch die gibt es, ich glaube, sie erwähnen sie eh. Also ja, ja. Wo dann überhaupt kein Kreuz mehr ist, auch kein T mehr, sondern überhaupt nur mehr Pfahl. Ja, also.
Ja, es heißt ja auch, im frühchristlichen Stadium ist das Kreuz völlig unbekannt. Das habe ich ja aus irgendeiner wissenschaftlichen Sache zitiert. Mm. Also ich bin mir mittlerweile sicher, dass das Kreuz über das Ringkreuz sozusagen gekommen ist, dass man später den Ring weggelassen hat und nur noch sich auf das Kreuz spezialisiert hat und eben in manchen Kirchen nach wie vor dieser Ring noch existiert. Er existiert ja als himmlisches Jerusalem, als Ringleuchter in den Kirchen und als Radfenster auf alle Fälle.
Also aber das himmlische Jerusalem ist bei Ihnen auch die Station. Jemand schreibt da, vielleicht ist das X sowas wie ein Zeichen, wie bei uns das Zeichen für radioaktive Strahlung. Ja, genau, liebe, ich glaube, es ist eine Hörerin, das meint zumindest Daniel List, dass das X quasi so ein Symbol ist für diese Hochtechnologie. Und da finde ich es eine interessante Überschneidung irgendwo mit Ihnen, Herr Bremer.
Ja, okay. Wollen wir nochmal über die Fische reden oder den Fisch, ob nur ein oder zwei, weil der ist wichtig, meiner Ansicht nach.
Für die Datierung, also Sie sagen, das Fische, um das genau. Kann man, glaube ich, ein bisschen abkürzen, also die Datierung, da haben Sie zwei die steht bei Ihnen auf zwei Beinen. Beim einen sagen Sie, da gibt es eben Anzeichen dafür, dass das im Fischezeitalter passiert sei. Und da gibt es dann eben mehrere Möglichkeiten, weil das wiederholt sich ja so alle ungefähr 25.000 Jahre. Also jedes
Blatt. Ja, das ist ja vor allen Dingen, vor 4.500 Jahren waren wir nicht im Zeitalter der Fische, sondern wir sind jetzt noch im Zeitalter der Fische oder gerade am Ende oder wie auch immer. Ja. Und begonnen hat es irgendwie zur zur Zeitenwende, also zu Zeiten von Christus. Vielleicht Christus der Fisch hat das Fischezeitalter begonnen. Das heißt, wenn dieses Rollsystem tatsächlich auf ein Fischezeitalter hinweist, dann muss es lange vor 4500 vor heute gewesen sein. Eine uralte Erinnerung.
Und zwar entweder 29.000 Jahre oder
richtig. Oder um die 50.000.
Naja, oder 52.000 Jahre. Ja, wenn man jetzt das platonische Jahr mit 25.000 Jahren ansetzt oder so.
Ja.
Also da geht es um die Präzision der Erde. Sehr interessant, das ist ja auch in sämtlichen anthroposophischen Texten kommt man vor, glaube ich, kommt die Präzision auch immer wieder vor, das Weltenjahr oder so wird das, glaube ich, auch genannt.
Ja, ja, Weltenjahr oder Platon.
Beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht, anthroposophische Schriften, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber in ganz vielen New Age gefärbten Texten, die aber teilweise auf Anthroposie und so weiter zurückgehen, da wird jedenfalls also dieses platonische Jahr, dieser Präzisionszyklus kommt andauernd vor. Das ist das eine, da sagen sie eben daher so ungefähr, jetzt sagen wir ganz grob vor 50.000 Jahren. Das andere, und deshalb gibt es da bei den Bildern auch die Darstellung vom großen Wagen. Da kann ich jetzt, und ich mag da gar nicht zu lang drauf eingehen, aber sie sagen, der große Wagen, wenn man das zurückrechnet, da gibt es ja inzwischen so Astronomieprogramme, weil die Sternbilder verändern sich natürlich auch aufgrund der Präzision und aufgrund, dass wir uns ja durch, also dass sich auch unser Sonnensystem bewegt durch das All. Und irgendwie kann man das natürlich, gibt es inzwischen Software, die das rekonstruiert und dann kann man sich anschauen, wie hat der große Wagen vor langer Zeit ausgesehen. Ja. Und da sagen sie, und ja, das ist, finde ich, ein sehr schwaches Argument, sie sagen, diese vier Sterne müssen, zum einen müssen da die unteren drei, die ein bisschen, also da gibt es noch so einen kleinen zwischen den beiden unteren, also der große Wagen besteht aus diesen dreien auf der linken Seite und dann, ich sage immer, der große Schöpflöffel dazu. Aber jetzt schaut es ja so aus. Aber um es jetzt möglichst kurz und bündig zu sagen, Sie sagen, diese vier Sterne vom großen Wagen, die müssen quasi ein Rechteck, ein rechtwinkliges gebildet haben, damit man dann das Ganze, also damit man überhaupt auf die Bezeichnung großer Wagen gekommen wäre.
Ja? Ich muss das noch ein bisschen konkretisieren, das ist ja nun nicht meine Idee, sondern ich war selbst überrascht von dieser Idee, aber diese Idee ist mir 1966 oder wie auch immer im Planetarium von Jena von einem Vortragenden aufgezeigt worden.
Aber er hat also woher dieses Sternbild. Woher hat der das wieder? Ne? Ich meine, gut, der hat, ja, okay.
Naja, Moment, damals war es noch gar nicht möglich festzustellen, wann dieses Sternbild gewesen ist. Er sagte nur, und das habe ich jetzt hingenommen, als Schüler von einem Lehrer, er sagte also, der große Wagen hat deswegen den Namen, weil er eben ursprünglich, bevor die Sternbilder sich verändert haben, quasi wie so ein Rechteck. Also heute würde ich sagen, ein Flachwagen im Supermarkt. Ja, so ein Flachwagen, so ausgesehen hat. Das war damals für mich überhaupt nicht vorstellbar. Ich habe das ja im Buch noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, wie ich mir den früher vorgestellt habe und so weiter. Aber so wurde uns gesagt, damals in der DDR, im Vorbereitung der Jugendweihe, waren wir in Jena im Planetarium und da wurde uns eben das gezeigt und da hieß es, so muss das damals gewesen sein.
Jugendweihe, damals, sehr schön.
Das ist naja, ja. Damals hieß es also, wann das war, kann ich aber nicht sagen. Damals gab es solche Programme noch nicht. So, und aufgrund dieser Basis habe ich dann zurückgerechnet und tatsächlich ist es möglich, es gibt dieses Sternbild mit zwei praktisch parallelen Achsen vorne und hinten, die einen rechteckigen Wagen darstellen, der immer um den Himmelsnordpol gezogen wird.
Ja, so, und jetzt, aber das Sternbild heißt ja auch der große Bär. Wie passt denn das dann dazu? Da gibt es ja viele Bezeichnungen dafür. Nein,
der große Bär ist ein viel größeres Sternbild. Der große Wagen ist ein Teilsternbild vom großen Bären.
Ah, okay.
Okay. Ist also nur ein Teil. So, und im deutschsprachigen Raum, im gesamten deutschsprachigen Raum wird es als großer Wagen praktisch dargestellt. Und wie gesagt, der Vortragende im Planetarium von Jena hat es also so begründet, dass es so sein muss. So, nun habe ich mir das also angeguckt, habe den Zeitpunkt herausgefunden. Und jetzt kommen wir zu diesem fünften Stern. Und zwar, ich bin also beim Bild 5, ja. Wir haben also links haben wir die Sterne der Deichsel. Und dann haben wir die vier Sterne, die zwei parallele Achsen und damit ein Rechteck letzten Endes als Wagen darstellen. Und dann gibt's einen Stern, der zwischen dem linken und dem den beiden linken quasi Rädern. Also die Sterne, die vier Sterne stehen für vier Räder und zwischen dem ganz linken und also links vorne und links hinten befindet sich ein weiterer kleiner Stern. So, und dieser Stern gehört nicht zu diesem Sternbild. Und dieser Stern war tatsächlich nur im Zeitraum von vor 51.000 Jahren bis vor 50.500 Jahren in dieser Linie.
Ja. Das heißt. Und so kommen sie dann eben auf circa vor 50.000 Jahren.
Richtig.
Also jemand schreibt da eh auch, ja, also der große Wagen ist doch nur ein Teil des großen Bären, ja.
Ist ja richtig.
Aber das ändert
ja nichts an dieser Darstellung hier. Lass ihn mir noch zu Ende reden. Und zwar dieser Stern, Allhaut 5, glaube ich, nennt er sich, also Römisch 5, dieser Stern, der nicht zum großen Wagen gehört, würde also deutlich außerhalb der Linie sein in den Jahren vor 51.000, also früher als 51.000 und später als 50.500. Das heißt, dadurch, dass dieser fremde Stern...
Vor Christus, sagen wir da jetzt immer, oder? 51.000 vor Christus.
Vor heute.
Also vor heute, okay.
Ja.
Okay.
Dadurch, dass dieser Stern so hell ist, würde er das Bild verzerrt haben. Er würde also aussehen wie ein Wagen mit einer Beule nach dem Unfall oder mit einer nach außen gehenden Beule, dass wir nicht diese Bezeichnung Wagen haben dürfen. Das heißt, meiner Ansicht nach kann nur in diesem Zeitraum von vor 51.000 bis 50.500 Jahren vor heute aufgrund der Stellung dieses Sterns, dieses Sternbild den Begriff großer Wagen erfahren haben. Und das wiederum heißt für mich, dass dies unmittelbar nach der Katastrophe der Fall gewesen sein muss oder andersrum, die Katastrophe wahrscheinlich vor 51.000 Jahren passiert ist oder maximal vor 50.500. Um das aber noch abzuschließen, muss ich noch was erklären, weil dieser Wagen läuft ja um den Himmelsnordpol und zwar erst seit dem Zeitpunkt, und jetzt wird es ganz verrückt, ja, wo die Erdachse gekippt ist.
Ja.
So, nun muss ich nochmal drauf zurückkommen. In meinem Buch habe ich einige Sachen erwähnt, zum Beispiel den Demeter-Mythos zur Einführung der Jahreszeiten oder die Verfügung von Hera oder Zeus, dass die Bärensternbilder nicht mehr baden dürfen, das heißt nicht mehr unter den Horizont fallen dürfen. Das heißt, es muss eine Kippung der Erdachse gegeben haben. Wir wissen es ja auch von Ovid oder aus dem Avesta, dass von einem goldenen Zeitalter die Rede ist, wo es keine Jahreszeiten gegeben hat. Aber da wir bei Atlantis sind, möchte ich gern noch den Bezug zur Atlantis herstellen. Und da möchte ich, ich hatte es Ihnen schon angekündigt, eine rhetorische Frage stellen. Und zwar die Frage nach einer Mischung. Was ist eine Mischung?
Wie meinen Sie, was ist eine, ich verstehe die Frage nicht.
Ja, was ist eine Mischung? Was bedeutet der Begriff Mischung, damit wir jetzt von einer einheitlichen Basis ausgehen? Also eine Mischung kann sein Whisky mit Cola.
Ja.
Ja, manche bezeichnen das so. Offiziell heißt das bei Wiktionary Vorgang und Ergebnis des Zusammentuns oder Zusammenkommens unterschiedlicher Gegenstände oder wie auch immer. Also das ist eine Mischung, da sind wir uns klar.
Ja.
Wird im Österreichischen anders ausgesprochen, steht auch noch dort als im Deutschen. Ja, als wenn es mit Ü geschrieben wird. So, also das ist eine Mischung. Ich möchte gern mal auf das Mischen von Spielkarten eingehen. Und zwar, ich weiß nicht, was man in Österreich spielt, aber Skat wird in Deutschland je nach Region mit deutscher oder französischer Karte gespielt. Wir haben also Eichel, wir haben Grün, wir haben Rot und wir haben Schellen. Oder in Französisch haben wir Kreuz, Pik, Herz und Karo. So, und wenn ich eine neue Spielkarte kaufe, ist die wunderschön sortiert. Und zwar so wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es geht los, also mit dem Kreuz. Dann habe ich dann nächsten, habe ich dann eben das Pik, dann das Herz und ganz zum Schluss Karo. Ist klar. Ja. So sind die Karten noch nicht gemischt. Was passiert, wenn ich diese Karten mische?
Ja,
sie sind völlig durcheinander.
Ja.
Völlig durcheinander. Ja? Ich kriege nachher Karten und wahrscheinlich habe ich von jedem was. Das wollte ich klären, dass wir jetzt vom Gleichen ausgehen. Und jetzt komme ich zum Timaios von Platon. Und dort heißt es, als der Kritias, wohlgemerkt im Dialog Timaios jetzt noch, darüber berichtet, wie es denn in Urathen war. Wie war der Boden beschaffen, wie war das Wasser und so weiter. Und dann sagt er, dass dort herrschende, glückliche Mischung der Jahreszeiten am besten dazu geeignet war, verständige Männer zu erzeugen. Also, es geht mir um die dort herrschende, glückliche Mischung der Jahreszeiten. Was ist eine Mischung der Jahreszeiten? Die Mischung der Karten haben wir durch. Und was ist eine Mischung der Jahreszeiten?
Ja, das kann man nicht sagen. Es könnte Durchschnitt gemeint sein oder dass sie halt schnell aufeinander folgen. Keine Ahnung.
Nein, also die Mischung, also Mischung
oder gleichzeitig ist irgendwie existieren oder
richtig,
so.
Richtig, richtig. Alle Jahreszeiten haben gleichzeitig existiert.
Ja.
Das heißt, Urathen hat existiert, als die Erdachse noch nicht gekippt war, als es noch keine Jahreszeiten gab.
Also die Jahreszeiten entstehen, das muss man jetzt aber dazu sagen, eben durch diese Kippung der Erdachse, richtig. Dadurch stehen wir nicht, also kann man sich anschauen. Also durch die Präzision, durch diesen Präzisionszyklus also naja, durch die Kippung der Erdachse, das hat jetzt nichts mit dem Zyklus zu tun, dadurch, dass wir jetzt nicht ganz normal auf die Ebene stehen, dieser, wo wir uns also um die Sonne drehen, ist jetzt schwierig, ohne Bilder zu erklären. Aber dadurch entstehen eben durch diese, weil die, der Einfallswinkel des Sonnenlichts dann eben einmal so ist, also einmal auf der Süd- oder auf der Nordhalbkugel treffen die Strahlen dann halt rechtwinklig auf und dadurch
Genau.
Kann man nachlesen, wie gesagt, dadurch entstehen die Jahreszeiten.
So, und jetzt, Sie wissen, wie ich arbeite.
Und ich mag da also nicht mehr zu lang damit zubringen. Ich sag's
Ein Argument ist kein Argument, aber ich möchte noch auf das zweite eingehen, nämlich Critias. Im Critias, also im anderen Dialog, heißt es fast wortwörtlich und in der Luft die treffliche Missung der Jahreszeiten. Also in beiden Dialogen wird von einer Missung der Jahreszeiten also gesprochen und damit von einem praktisch von keinen Jahreszeiten. Sie sind gemisst. Wir haben eine Jahreszeit.
Ja, ja. Und Sie sagen eben, und was leiten Sie jetzt daraus ab?
Ich leite daraus ab, dass das also vor sehr, sehr langer Zeit gewesen ist in Urathen. Also nicht vor 3000 Jahren und auch nicht vor 12.000 Jahren, sondern es ist noch länger her. Und ich möchte gern, weil wir über Platon reden, noch ganz schnell aus dem Timaios etwas anderes noch zitieren, nämlich der Priester belehrt ja den Solon, dass die Griechen vieles nicht wissen. Man weiß aber zum Beispiel von dem Phaeton, der also die Erde verbrannt hat und selbst vom Blitz erschlagen worden ist. Und dann heißt es, sagt der Priester, doch ist das Wahre daran die veränderte Bewegung der die Erde umkreisenden Himmelskörper. Also wir haben jetzt in zwei Dialogen von Platon drei Hinweise auf das Kippen der Erdachse und in zwei, nämlich bezüglich Urathen, heißt es, damals war eine Missung der Jahreszeiten, also auf Deutsch gesagt, es gab keine Jahreszeiten. Also auch in den Platon-Dialogen, wenn man es richtig durchliest, findet man, dass es also bei Urathen, also vor der Atlantis-Katastrophe, keine Jahreszeiten gegeben hat. Und daraus, jetzt springe ich zurück zur Datierung, leite ich ab, dass nach dem Kippen der Erdachse, erst danach kann ja dieser Wagen um den Nordpol gezogen sein. Erst seit dem Kippen der Erdachse. Und dieser Wagen ist.
Weil dadurch sind überhaupt, also durch die Präzision entstehen dann diese wechselnden Zeitalter, ne, weil sich die Sternbilder dann quasi ja auch in dieser Kreisbewegung befinden.
Verschieben sich.
Jemand hat das übrigens sehr schön, die Rotationsachse der Erde ist zur Bahnebene um die Sonne geneigt. Danke.
Ja, gut, Sie haben das geschafft.
Chat-Teilnehmer, ich habe es jetzt nicht geschafft, das so auszudrücken. So.
Und jetzt noch, um das noch abzuschließen, wie gesagt, ich komme hier auf einen Zeitraum von vor 51.000 bis 50.500 Jahren. Und wenn ich jetzt nochmal das Rollsiegel nehme und tatsächlich es so ist, dass der Fisch oder die Fische auf das Zeitalter hinweisen, wo also diese technischen Geräte im Himmel existiert haben sollen, dann komme ich bei zwei platonischen Jahren oder zwei Weltenjahren in etwa auf denselben Zeitraum wie mit der anderen Datierungsmethode.
Weil Sie, und das muss man auch dazu sagen, Sie sagen, dass die Präzision überhaupt erst durch diese Atlantis-Katastrophe, weil diese Station ja dann abstürzt, aber über das sprechen wir heute nicht so vorrangig, weil die überhaupt nur dadurch verursacht
Richtig.
Wurde. Wobei, Richtig. Also da sind Sie natürlich im völlig krassesten Widerspruch zu sämtlichen astronomischen oder sonstigen Erkenntnissen.
Nicht ganz.
Naja, also die Präzision.
Es gibt eine Mondentstehungshypothese von Professor Quiring von der FU in Berlin. 1953 hat er sein Buch Weltkörperentstehung geschrieben und dort beschreibt er die Mondentstehung meiner Ansicht nach recht gut, wie sie wirklich gewesen ist. Sicher nicht mit den Zeiten, weil ich die anders sehe, aber er beschreibt, dass die Erdachskippung
als Folge
der Mondentstehung gekommen ist.
Bitte?
Sorry? Also die Erdachskippung ist eine Folge der Entstehung des Mondes.
Ja, ja, das kann ich mir ja durchaus vorstellen, weil da gab es einen Impact, ne? Der dann quasi, also, ja. Aber dass das vor 50.000 Jahren war, das ist, glaube ich, sehr schwierig. Für viele. Aber okay. Jetzt wollte ich noch auf was eingehen. Ja, es gab ja, es gab ja auch da in der Facebook-Gruppe zum Beispiel auch sehr interessante Diskussionen zwischen Ihnen und einem Hörer. Da gab es einige interessante Argumente. Ich weiß nicht, ob der Hörer jetzt da online ist. Falls er das ist, vielleicht mag er ja reinskypen. Oder vielleicht irgendwer anderer, der das entweder für völligen Schwachsinn hält oder der dem es gerade wie Schuppen von den Augen fällt. Ja, Atlantis war eine Raumstation. Würde mich interessieren, was da so die Meinungen dazu sind. Ich möchte jetzt, also gut, wie gesagt, ich habe da einen riesen langen Spickzettel, aber es ist unmöglich, da auch nur annähernd jetzt auf alles. Genau, Neil Blomkamp heißt übrigens, glaube ich, der Autor, der Regisseur des Films Elysium, wo ja, etwas dargestellt wird, das Sie sagen, tatsächlich existiert habe. Mhm. Sie besprechen dann auch Steinkreise, dass die also von den Söhnen Abrahams dann als Erinnerung an die Raumstation auf der ganzen Erde angebracht wurden. Sie erwähnen lustigerweise nicht Avebury, das ist einer der größten und ältesten Steinkreise, aber okay.
Ja, okay, ja. Ja, ist richtig. Der gehört eigentlich auch rein und bei uns im Dorf, wo ich seit 30 Jahren vorbeifahre, habe ich nie gewusst, dass da ein Steinkreis ist. Jetzt haben sie dort die Bäume abgeholzt und ich sehe dort einen Steinkreis. Das kann nicht wahr sein.
Ja, es gibt sehr, sehr viele Steinkreise. Aber wie gesagt, der Kreis ist so eine alte und grundlegende geometrische Figur. Das ist sicher einer der Kritiken, die ich jetzt an Ihrer Theorie habe, dass man jetzt nicht in jedem dieser Kreise dann Atlantis oder naja gut.
Nein, aber man soll erstmal einen besseren Vorschlag machen. Und viele dieser Kreise haben ja eben auch das Kreuz drin, teilweise mit verbreiterten Speichen am Ring. Und das muss man eben alles im Kontext betrachten.
Ja, dann sagt man halt, teilweise sagt man auch, die hätten Kalenderfunktionen gehabt und so, aber gut, ich bin da
ja keine Kreise. Ich hab in einem Vortrag in Bayern mal mit dem Landwirt, der hat sich fast in die Hosen gemacht, als er gehört hat, dass die Wissenschaft sagt, die Steinkreise und sowas haben eine Kalenderfunktion als Landwirt. Das ist völliger Unsinn, hat er gesagt.
Weiß ich nicht, muss man anschauen, wie das dann begründet wird. Also, keine Ahnung. Ich würde mir jetzt nicht trauen, zu sagen, das ist alles Blödsinn. Aber
nach dem Wetter und nicht nach dem Steinkreis.
Ja, das verstehe ich schon, aber wie dann der Steinkreis mit den Jahreszeiten so zusammenhängt, dass, wenn man das nicht weiß, natürlich klingt das absurd. Aber egal, weil das, keine Ahnung.
Es ist natürlich, also eins an der Stelle mal, natürlich alles ist in Bewegung, wie das also wie schon schrieb in seinen Metamorphosen. Alles ist in Bewegung und auch ein Steinkreis von Stonehenge ist so ursprünglich nicht gemacht worden. Auch das war eine Kreisgrabenanlage, die ursprünglich an die Raumstation erinnert hat. Oder gucken Sie sich mal die riesigen Dinger in Dänemark oder in Schweden an, diese Trelleburgen. Ein riesiges Kreissystem darf der mit dem Kreuz in der Mitte.
Welche Trellebogen? Wie heißen die?
Trellebogen.
Aha, okay.
Habe ich ja auch in meinem Buch drin. So, das ist.
Okay, ja.
Ja, können Sie ja mal noch nachgucken. Ja. Also, das ist ursprünglich, ich bin mir sicher, ursprünglich die Erinnerung Atlantis. Dass das nachher später umgebaut worden ist, als Leute gesagt haben, ja, was ist das überhaupt? Die wussten es dann auch am Ende nicht mehr. Machen wir doch hier mal was draus und wir gucken mal und setzen da noch einen Stein und dann haben wir die Sommersonnenwende und die Wintersonnenwende. Das ist ja völlig unbestritten. Aber ja, so sind sie auf die Welt gekommen.
Ja, doch ist möglich. Aber keine Ahnung, ob es so war. Dann, das habe ich ja interessant gefunden, Sie sagen, jedes Dorf in Niederösterreich soll eine Kreisgrabanlage gehabt haben, also unterirdische Kreise, also unterirdische kreisförmige Ganganlagen. Meinen Sie das damit?
Ja, nee, unterirdisch nicht, sondern Graben, also einfach.
Weil es gibt, ich habe schon öfter den Herrn Kusch zu Gast gehabt und da gibt es tatsächlich unterirdische Kreisgänge.
Aha, na das wusste ich jetzt auch wieder nicht. Aber die Grabenanlage ist eigentlich eine öffentliche gemeint, also keine unterirdische.
Ich empfehle Ihnen Versiegelte Unterwelt. Ich glaube in dem Buch oder Tore zur Unterwelt. Großartige Bücher. Heinrich Kusch. Und der beschreibt da wirklich kreisförmige Unterirdische. Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher, das ist auch schon lange her, dass ich mich damit beschäftigt habe, aber kreisförmige unterirdische Grabanlagen und Niederösterreich ist sowieso offenbar ein interessantes Pflaster, was das anbelangt. Kann man ja dann nachhören, vielleicht wenn Sie Zeit haben, können Sie auch nachhören, besprechen wir da alles in den Sendungen mit dem Herrn Dr. Kusch. Mhm. Und der hat auch sehr, sehr interessante und sehr Far-Out-Theorien über all diese Dinge. Bei ihm geht es halt. Und ja, aber es ist eine gute Überleitung, weil, also gut, wir haben das, glaube ich, jetzt einmal so halbwegs dargestellt, wie gesagt. Das Interessante, und deshalb habe ich Sie dann auch eingeladen, finde ich natürlich an Ihren Büchern und auch an dem letzten, dass Sie da halt schon wirklich sehr, sehr viele Zitate bringen. Wie gesagt, natürlich selektiert und alles, aber diese Zitate und auch ich habe früher schon sehr viele, immer wieder Zitate gelesen, wo ich mir einfach keinen Reim draus machen kann. Also es gibt sehr oft so alte schriftliche Aufzeichnungen, wo Dinge beschrieben wird, wo wir einfach keinen blassen Schimmer haben, was das ist. Mhm. Aber diese, ich sage mal, Paleo-Seti-Interpretation schafft es schon, also wo man halt postuliert, es gab Besuche von Außerirdischen oder zumindest Hochtechnologie in der Vergangenheit, die schafft es, das muss ich neidlos anerkennen, sehr oft, da Sinn reinzubringen. Das ist so. Mhm. Jetzt ohne da Diskussion anzustoßen, gab es Außerirdische oder nicht, oder gibt es die jetzt, sind die noch immer da, bla. Boah, endlos gibt es für und wieder. Ich selbst schwank da auch immer wieder hin und her, also keine Ahnung. Ich kann nur sagen, wissen tue ich gar nichts. Moment, mhm. Ich habe da
jetzt. Also ich habe dazu so eine Meinung, aber das wird jetzt viel zu weit führen. Ich sage nur, durch die Katastrophe ist die Umwelt hier so verändert worden, dass es für die damaligen Götter nicht mehr interessant ist, hier auf dieser Erde zu leben. Das schließt natürlich nicht aus, dass entweder andere mit UFOs hier vor Ort sind oder dass diejenigen im Sinne der Beobachtung, was passiert denn nun hier weiter, trotzdem mit UFOs vor Ort sind, das ist das alles nicht aus.
Bitte sag's nicht UFOs, weil UFOs sind nur unidentifizierte fliegende Objekte. Da sagt nun keiner, dass das ein außerirdisches Raumschiff ist. Das wird immer gleichgesetzt und das nervt mich. Okay. Aber wissen Sie, was ich meine? Weil das so oft, Leute sagen dann, es gibt keine UFOs. Natürlich gibt es UFOs, aber ob das außerirdische Raumschiffe sind, das ist die andere Frage.
Ja.
Und ja, natürlich, also viele der unidentifizierten fliegenden Objekte könnten natürlich außerirdische Raumschiffe sein. Mir ist aber kein einziger Fall bekannt, wo das wirklich nachgewiesen werden konnte.
So ist es.
Vielleicht
so
ist es auch schwierig. Weiß ich nicht. Aber was mich jetzt, wie gesagt, jemand schreibt da auch im Chat eine interessante Frage, finde ich irgendwie. Würde Herr Bremer ein weltweites Projekt zum Nachbau so einer Raumstation unterstützen? Also angenommen, man würde vor der UNO-Hauptversammlung Finanzmittel von bekannten Raumfahrtnationen fordern. Wenn ja, wie würden Sie argumentieren? Also würden Sie überhaupt so ein Projekt zum Nachbau so einer Raumstation unterstützen? Fänden Sie, das wäre eine gute Idee, quasi Atlantis wieder
Also man muss jetzt zwischen Theorie und Praxis unterscheiden. Theoretisch würde ich das selbstverständlich unterstützen und theoretisch bleibt uns überhaupt nichts anderes übrig, als ein solches Generationsraumschiff zu bauen, wenn wir aus dem Sonnensystem raus wollen. Das ist die Theorie. Von der Praxis her ist diese Frage...
Außer wir schaffen es, einen Antrieb zu bauen, der eben tatsächlich uns schneller als das Licht fortbewegt, was natürlich viele sagen, ist unmöglich, aber.
Ja, also Sie wissen, nach der Relativitätstheorie bei Lichtgeschwindigkeit sind Sie ein Punkt. Weiß nicht, wie wir das bekommen. Ja,
die Masse ist unendlich. Ihre Masse ist unendlich. Das ist das Problem. Weiß schon, aber ich meine nur trotzdem, da gibt es ja auch. Also ich verweise auch wieder auf Burkhard Heim.
In der Praxis stellt sich diese Frage einfach nicht. Theoretisch würde ich sagen, ja, natürlich. In der Praxis stellt sich diese Frage nicht.
Ob wir so ein Ding nachbauen.
Ich gehe aber durchaus davon aus, dass die NASA irgendwann von selbst auf die Idee kommt, dass diese alten Ringkreuzdarstellungen, konzentrischen Ringsysteme dasselbe sind, was sie als Stanford Torus auf dem Reißbrett haben.
Der Stanford Torus ist dieses Raumstation-Design.
Ja, genau. Mhm.
Naja, vielleicht sind sie auch schon lange drauf gekommen, aber sie sagen es niemandem.
Doch, kann sein.
Aber das ist alles nur Spekulation. Nochmal der Aufruf, falls Also ich weiß nicht, ob der Hörer da jetzt im Chat ist, der weiß ich da nicht so sicher, ob er anrufen soll oder nicht. Warum
ja,
nicht?
Ja, er war der Meinung, er hat immer nicht, mir geht es aber genauso, er hat immer nicht die richtigen Argumente für einen Augenblick, deswegen wusste er nicht, ob er anrufen sollte oder
ja,
nicht.
Ja, ist ja wurscht, man kann
es probieren. Wir haben ja einiges schon im Vorfeld auch miteinander abgesprochen. Also ich bin der Meinung, dass die ganze Atlantis-Konstruktion auf der Erde völlig sinnlos ist. Also erstens, man hat nie so etwas gefunden. Man hat niemals Häuser aus Metall gefunden.
Sie glauben nicht, dass dieses auf der Erde
aus Metall und so weiter. Das hat es nie gegeben. Und mir hat also jemand mal einen Roman geschickt zur Beurteilung und den habe ich gefragt, wie soll denn der Kapitän, wenn er auf diese glänzende Insel zugefahren ist, wie soll er denn erkennen können, wo er lang fährt, wenn über diese, ich habe damals
Felsen alles reflektiert. Okay, aber das ist auch wieder so.
Kupfer und Bergerz und Zinn, das reflektiert doch die Sonnenstrahlen und dann haben wir durch die Ringstruktur, haben wir ja ständig wechselnde, reflektierende Strahlen. Ich glaube, der Kapitän hätte gar nicht gesehen, wo er hinfahren soll, wenn das auf der Erde
passt. Das finde ich als ein schwaches Argument, aber egal, ja. Gut. Okay. Wir haben jetzt einen Anrufer und ist es jetzt der Herr aus der Diskussion von der Facebook-Gruppe? Hallo, lieber Anrufer? Anrufer, kannst du mich hören? Du bist on air. Hallo?
Ja, hallo?
Ja, hören hallo. Sie mich? Ja, ich höre Sie. Hören Sie mich?
Hallo?
Ja, ich höre Sie.
Hallo?
Na, er hört uns.
Ah, ja, okay. Jetzt höre ich mich doppelt. Ja, ja.
Hören Sie mich?
Ja, okay, gut. Jetzt besser?
Nein, Sie müssen den Player ausschalten, aber dafür Ihren Skype-Lautsprecher einschalten. Nein, jetzt hat er aufgelegt. Okay. Schade eigentlich. Wenn es nämlich der Herr war, der hat ein paar interessante... Ah, da ist er noch einmal. Ja, hallo. Hören Sie mich? Hallo? Nein, er hört mich, glaube ich, nicht.
Wohin habe ich ihn gehört? Gut sogar.
Ja, wir hören ihn, aber er hört anscheinend uns nicht. Ja, man sollte halt vorher irgendwie sicherstellen, dass Skype auch funktioniert, bevor man anruft, sonst ist das ein bisschen schwierig. Aber generell, also ich, falls wer andere anrufen möchte, dessen Skype funktioniert. Es gibt auch sowas wie einen Testanruf, das sollte man vielleicht vorher machen. Sehr gerne. Ich möchte jetzt zu Ende, wir kommen jetzt ans Ende der Sendung, also wir sind jetzt schon bei 2,5 Stunden, unglaublich. Ja. Da ist er noch einmal, jetzt probieren wir es noch einmal. Hallo, können Sie mich hören?
Hallo, guten Tag.
Hören Sie mich jetzt?
Ja, jetzt, ja.
Wunderbar. Sind Sie der Herr aus der Facebook-Gruppe, der da schon mit Herrn... Also sind Sie nicht, okay, Entschuldigung, dann habe ich, wieder den Namen, mein Namen ans Gedächtnis, es ist furchtbar. Aber was haben Sie für einen Kommentar oder Frage?
Okay, ich wollte noch mal was hinzufügen, was vorher erwähnt wurde. Das Thema kalte Fusion, da hat sich in den USA viel getan und da kann man auf nucat-energie.com nachgucken und da gibt es viele Publikationen unter Publikationen, die gemacht wurden und genau, hat sich auch geändert, der Name, das heißt jetzt Low Energy Nuclear Reaction und was da draus wurde und so. Okay, gut, das wollte ich nochmal erwähnen.
Ah, also das eben zum Stichwort kalte Fusion, dass man das nicht einfach so schnell abtun sollte, finde ich auch nicht. Also
genau, also wie gesagt, man kann auch nach wissenschaftlichen Publikationen auf der Seite gucken und was an Papers rausgegangen ist. In den letzten 10 Jahren.
Ja. Machen Sie das doch mal, Herr Bremer.
Ja, da können Sie mal nach. Okay.
Ja, ich sehen, aber ich sag mal, meine Zeit ist so begrenzt, dass ich mich erstmal jetzt auf die Atlantis-Katastrophe beschränken muss. Erstmal schreibe ich das Sintflutbuch, im nächsten Jahr das zur Mondentstehung, beides sind Folgen der Atlantis-Katastrophe. Und dann geht's eigentlich erstmal, dann kommt erstmal das Buch zur.
Ja, aber Sie verwenden das als Gegenargument von jemandem, der eine alternative Theorie zu Atlantis anbringt in Ihrem Buch und das
Ja, okay. Ich nehme die Kritik an.
Bisschen unglücklich.
Aber ich muss ehrlich sagen, wenn das auf dem Markt ist, dann ist das okay und dann ziehe ich meinen Hut und dann entschuldige ich mich. Ich glaube nicht daran. Der ist Name
okay.
jetzt,
okay.
der andere Name jetzt, Low Energy Nuklear und so weiter,
Reaction.
Heißt möglicherweise auf was ganz anderes hin. Ich weiß es nicht.
Dahin hat es sich entwickelt. Also das sind, die chemischen und die physikalischen Effekte untersucht und man hat das so ein bisschen weiter gefasst jetzt. Also genau, dass da irgendwelche mit dem schweren Wasserstoff, dass mit dem schweren Wasser da irgendwelche.
Na, da gibt's viel. Es gibt auch eine Sendung zum Thema kalte Fusion, wo ich mit jemandem spreche, der versucht hat, einen Vertrieb in Deutschland aufzubauen für Rossis. Ja. Ansatz, der auch.
Ja, ich sag ja nur, das ist in die USA gegangen, das Patent und auch die Firma.
Skunkworks.
Und das die Seite ist jetzt Nukat N. Es ist von den Leuten in den USA, die sich damit beschäftigen. Also
haben Sie, lieber Anrufer, haben Sie auch zum eigentlichen Thema der Sendung?
Wollte ich was hinzufügen.
Ja.
Maschinenbau werden diese Sachen, also die diese Verdickungen als, wenn man das nicht hat, als Kerbe bezeichnet. Und wenn man
Sie meinen die Verdickung der Streben?
Ja. Also wenn man Wellen oder Achsen baut und designt, da muss man ganz genau drauf achten auf solche Kerben und da gibt's Spannungsüberhöhungen und die können bis zum Fünffachen oder Zehnfachen sein. Also das ist ganz gefährlich und genau, und man versucht das zu verhindern, eben indem man das abrundet und also wird ja alles berechnet. Und abrunden heißt, Kraftflüsse werden besser. Genau, ich wollte es nur mal hinzufügen, dass das im Maschinenbau ein großes Thema ist und es wird als Kerbe auch bezeichnet.
Kerbe, genau. Sie meinen jetzt, dass diese Streben am Ende dicker werden?
Wenn zum Beispiel dieser Ring schwingen würde, was er natürlich auch tut, dann gibt es kleine Erhöhungen gerade an dieser Kante, wo der Ring und die Strebe aufeinander stoßen und gerade an der äußersten Kante ist die Spannung so hoch, an der Stelle ist eine hohe Bruchgefahr und wenn der sich ausdehnt, dann geht es halt nach innen und genau, und das muss man verhindern und da wird...
Also Sie bestätigen das, was Herr Bremer gesagt hat, dass wenn man da jetzt eine große Masse mit großem Drehmoment...
Es geht auch um die Schwingung, also wenn es sich wenn die Strebe und der Ring, wenn es an der Stelle zu einer Schwingung kommt oder so, dann ist an der Stelle gerade eine große Bruchgefahr, genau.
Aber auch die Kraftübertragung ist ein Grund für diese Verbreitung.
Die Kraftübertragung, ja.
Okay. Also ich meine im Prinzip, Sie
verstehen. Allgemein ist das an der Stelle ist eine hohe Bruchgefahr.
Ja.
Also im genau. Genau, das wollte ich nur mal hinzufügen.
Also Sie bestätigen im Prinzip das, was Herr Bremer gesagt hat, eigentlich, kann man sagen. Ne?
Ja, genau.
In dem Sinne jetzt, nicht seine Schlüsse, das ist wieder was anderes. Aber,
Nee, aber es ist ein Maschinenbau, ganz klares Maschinenbauthema.
Also. Okay.
Okay, gut.
Gut.
Dann noch schönen Abend noch.
Ja, tschüss. Danke, tschüss. Okay. Ja, Herr Bremer, mich täte ja noch jetzt, also insofern ja eine Bestätigung Ihrer Theorie, ne? Herr Bremer,
ich bin mir jetzt nicht sicher, was Sie gesagt haben. Hier kommen noch andere Töne rein.
Ja, jetzt haben wir, ich glaube, jetzt ist der Hörer dran, der da auf Facebook bereits mit Ihnen diskutiert hat. Hallo, Anrufer? Ja, ich weiß nicht, irgendwas funktioniert da halt nicht. Er hört mich, glaube ich, nicht und wir hören ihn jetzt auch nicht.
Okay.
Also Anrufer, Sie sind on air. Wenn Sie jetzt einfach sprechen, mein Mikrofon muss eingeschaltet sein, dann würde alles funktionieren. Na, tut er nicht. Na gut, ich lasse einfach die Leitung da ein bisschen offen. Mich würde jetzt noch interessieren, dass wir ein bisschen drauf zu sprechen kommen. Also, und wir gehen jetzt wirklich gegen Ende hin. Ob es denn unbedingt Außerirdische gewesen sein müssen, die da waren, oder ob es vielleicht einfach eine Zeit war, in der wir hier quasi Hochtechnologie auf der Erde hatten?
Ja, diese Frage ist berechtigt und ich kann sie natürlich nicht endgültig beantworten. Ich halte es aber für, ja, ich denke mal, äußerst wahrscheinlich, dass es sich um Außerirdische gehandelt hat. Denn welchen Sinn macht es sonst, diejenigen als Götter zu bezeichnen? Also, ich sag mal, wir haben unsere Leute in der ISS und kein Mensch denkt daran, dass das irgendein Gott wäre. Das sind unsere Leute und das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist ein solches Generationsraumschiff. Wir haben ja schon über die 500-Jahres-Reisen gesprochen oder über das Riesenrad Saldafon in altjüdischer Überlieferung, das also zwischen Erde und den Tierkreisen war in dieser Größenordnung. Also das ist natürlich eine Größenordnung, die ist alleine hier als Außenstation auf der Erde, macht sie nicht so viel Sinn. Also ich denke mal, die Größe spricht dafür, dass es ein Mutterschiff gewesen ist, das größere Wege zurückgelegt hat und dann eben auch, wie gesagt, als Götter bezeichnet, doch jemand war, den wir nicht hier von zu Hause kennen und der in der Nachbarschaft wohnt.
Ja, gut, aber meine Überlegungen dazu sind nur, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Entwicklung auf diesem Planeten nicht linear abläuft, sondern immer wieder so wie ein Sägezahn quasi, wir entwickeln uns weiter, dann irgendwann, jetzt kommt dann noch ein Anruf, probieren wir es jetzt nochmal, ob das Sinn hat, und hallo, ja, hören Sie mich?
Ja, ich höre dich, Tarek. Ja.
Okay, wunderbar, bitte den Player ausschalten auf jeden Fall, falls dann noch läuft, und Sie sind jetzt, glaube ich, der Mann, der mit Dieter Bremer auf Facebook diskutiert. Aha, okay.
Jetzt. Ja, genau, ich hatte die Diskussion, genau.
Wir haben jetzt nicht mehr lange Zeit, aber was wäre denn jetzt so Ihr Einwurf zu dem Ganzen?
Ja, also erstmal Respekt vor Herrn Bremer, also dass der sich so viele Gedanken macht und dass Sie sich so viele Gedanken machen. Und
absolut, ja, ich finde, also jetzt bei all der Kritik, die auch ich da jetzt natürlich anbringe, weil manche Dinge leuchten mir nicht so ein, aber andere Dinge wiederum zeigen Sie auf, Herr Bremer, die sind wirklich interessant, ja, also auch das mit den Streben und so, finde ich interessant, das ist eine wirklich interessante Beobachtung, weil die Frage ist halt, warum ist denn das jetzt wirklich so, und da gibt es halt nicht wirklich eine Antwort, zumindest wäre mir jetzt keine bekannt, ne? Mag sein, dass es sie gibt, ne? Wer weiß. Ja.
Aber also jetzt zu dem Einwand, also ich möchte jetzt nicht alles nochmal von der Facebook-Gruppendiskussion vorbringen, aber zu dem Einwand, dass wegen dem Blenden, ja, also dass quasi die Insel von einer metallenen Mauer umzogen sei und die ja die einkommenden Schiffe geblendet hätte. Ich habe das in der Facebook-Gruppendiskussion schon erwähnt, dass man unterscheiden muss zwischen Atlantis als Stadt und Atlantis als Insel. Also in den historischen Überlieferungen ist, also in Timaios und Critias, ist, wenn man von Atlantis spricht, die Insel gemeint und auf der Insel hat es eine Stadt. Und zu dieser Mauer, die Herr Bremer zitiert hat, ich meine, Sie haben gesagt, kupferüberzogene Mauer. Es ist so, dass im Critias drinsteht, dass bei dieser Insel ein Kanal angelegt wurde vom Meer zu dieser Stadt, die natürlich auch in Anführungszeichen Inseln unterteilt war, weil es ja diese Wasserringe gab. Und dieser Kanal, also vom Meer zu dieser Stadt, der war, ich meine, dass ich geschrieben habe, 50 Stadien. Also es steht in Critias, wie lang das genau war, das sind schon über 5 Kilometer. Und dann kommt dieser erste Wasserring und danach kommt der erste Erdwall, steht zumindest in der Übersetzung, die ich gelesen habe, drin. Und es stimmt, dass dieser Erdwall mit einer Mauer in Richtung von dem äußeren Wasserring mit einer Mauer umgeben war. Und die Mauer war tatsächlich, oder was heißt tatsächlich, halt laut Critias mit einem Erz oder auch mit Kupfer verkleidet, das stimmt. Aber man muss ja bedenken, dass sich diese Mauer, diese kreisrunde Mauer, im Innern von Atlantis laut Critias befunden hat. und nicht die ganze Insel mit dieser Mauer umkleidet war. Ja. Also das wäre so mein Haupteinwurf. Ja. Und deshalb wurden auch...
Genau, weil Herr Bremer hat ja vorher eingewandt, dass also wenn diese metallische Insel, also diese metall ausgekleidete ringförmige Insel auf der Erde wäre, dass dann Kapitäne zu stark geblendet würden. Und Sie sagen, dass aber diese Metallverkleidung hinter einem Erdwall war und dadurch die Kapitäne nicht geblendet würden, oder wie? Also, das ist mir sehr schwierig, dem zu folgen.
Genau, also stellen Sie sich einfach eine Insel vor, eine längliche Insel übrigens, laut Kritzias, und auf dieser länglichen Insel, da baut jemand einen Kanal an, von dort, wo das Meer ist, also von der Bucht sozusagen oder Küste, landeinwärts, einen Kanal. Und dieser Kanal endet nach 50 Stadien, ich weiß es nicht genau, welcher Länge das entspricht, aber es sind mehrere Kilometer, mündet dieser Kanal in den ersten äußeren Ring aus Wasser, also wie man es aus Landesbildern kennt. Und nach diesem Ring aus Wasser, da kommt dann die Mauer, beziehungsweise der Erdwall, aber auf dem Erdwall kommt dann als allererstes diese Mauer. Und diese Mauer wäre dann laut Kritzias aus Bronze gewesen oder Kupfer, ich weiß nicht. Also, oder ja.
Ja, aber genau. Was ist jetzt das Gegenargument?
Ja, das Gegenargument ist, dass das ja dann im Land ist, Landesinneren ist und deshalb keine Schiffe geblendet werden würden.
Ah, okay.
Und zudem steht im Kritzias, das finde ich auch ganz interessant zu erwähnen, dass es Stellen gibt, wo die Schiffe unter Wasser in Atlantis eingereist sind. Das kann man im Kritzias und Timaios nachlesen. Ich reiche das gerne mit Quellen oder mit der Quelle, Zitat, bei Facebook nach. Aber
und dazu also muss man sagen, dass Sie ja eben überhaupt nicht, also durchaus der Meinung sind, dass in Atlantis Hochtechnologie existiert haben könnte, aber Sie eben nicht so ganz d'accord damit geben, dass es eine Raumstation war. Ne? Das sollte man da dazu sagen. Ne?
Ich sage auch nicht, dass es keine Raumstation oder besser gesagt einen Satelliten gab, den die also für einen zweiten Mond zum Teil bezeichnet haben. Es gibt ja auch in der Mythologie. Ja,
aber was Sie sagen ist, aber Atlantis war auf der Erde und dann gab es halt noch eine Raumstation, aber die hieß nicht Atlantis. Vielleicht, sagen Sie das?
Ja,
okay. Genau. Okay, aber das ist ja gar nicht wirklich ein Gegenargument. Ne? Sondern Sie streiten sich nur darum, ob die Raumstation jetzt Atlantis geheißen hat und ob es dann noch was gab oder nicht, oder?
Ja, wobei ich, also vielleicht hatten die Atlanter auch Raumfahrt, das wäre schon möglich, ja. Aber ich denke nicht, dass die in der Lage gewesen wären, jetzt einen etliche Kilometer großes künstliche Raumstation mit Tieren und was auch immer drauf.
Ja, wobei, Herr Bremer, Sie sagen ja auch nicht, dass das die Atlanta, also von der Erde quasi, diese Menschen, die damals gelebt haben, waren, sondern Sie sagen ja, das waren eben Außerirdische, ne?
Richtig,
Okay, aber...
Ja, gut, okay. Aber dennoch glaube ich nicht, dass das der Fall ist, basierend eben auf der Beschreibung vom Timaios und vom Kritzias, weil die schon sehr eindeutig ist. Ich sage aber nicht grundsätzlich nicht, dass es, also erstens mal persönlich glaube ich, dass es einen Satelliten gab, mit dem den die Atlanter zur Energiegewinnung benutzt haben, aber das ist jetzt Spekulation, ja. Aber dass dieser Satellit denen tatsächlich hinterlassen wurde, auch eben von Wesenheiten, ja, also ich meine, nach meiner Theorie sind ja, Tarek, wir haben uns da schon drüber unterhalten, glaube ich, sind außerirdische Geister, aber auf jeden Fall, also verstorbene Menschen, die halt über Zehntausende von Jahren sich im Jenseits weiterentwickelt haben und wie auch immer, ja.
Okay, interessante aber, Theorie.
Da können wir dann mal, weil das würde auch, aber ich will jetzt nicht von einer Sendung auf die andere und ich will mir jetzt da auch nicht zu sehr reinzwängen, aber das würde auch erklären, warum, wie ihr es ja in der Lagerfeuersendung berichtet habt, diese orangen Lichter, also diese UFOs, die sich manchmal als orange Lichter zeigen, warum die sich so präsentieren. Ja,
ja.
Also,
ja.
Aber da gibt es mehr dazu zu sagen, da können wir dann gerne, ich will da jetzt nicht zu sehr, jetzt wollte ich bloß noch Bremer fragen, was er dazu sagt, oder also widerlegt das jetzt das nicht, oder?
Ja,
also wahrscheinlich nicht.
Also ich würde vor allen Dingen darauf hinweisen, dass man ja berücksichtigen muss, dass über viele, viele Jahre Verfälschungen in die Texte gekommen sind. Ich habe ja vorhin zum Beispiel erklärt, dass sowohl im Timaios als auch im Kritias die treffliche Mischung der Jahreszeiten erwähnt wird. Das heißt, ein Zeitpunkt, wo es eigentlich gar keine Jahreszeiten gab. Das ist die Umschreibung für einen Zeitraum, wo es gar keine Jahreszeiten gab. Trotzdem wird später in den Platon-Texten davon geschrieben, wie es im Sommer und im Winter gewesen ist. Das passt ja beides nicht zusammen. Das nächste ist, im Kritias wird ja geschrieben, dass die Insel in der Mitte nicht erreichbar war, weil es keine Schifffahrt gab. Später wird dann aber geschrieben, es gab Schifffahrten, es gab Hafen, es gab Dreiruderer und so weiter. Auch das widerspricht sich. Und was sich die Abmessungen betrifft, dann ist es wohl so, dass es an einer Stelle heißt, umgerechnet in heutige Kilometer, dass das wohl das Atlantis 11 Kilometer von der Küste weg ist. Und an einer anderen Stelle, wenn man die Daten umrechnet, kommt man auf über 300 Kilometer Durchmesser, was auch wieder überhaupt nicht passt. Also man muss davon ausgehen, dass vieles im Nachhinein dazugeschrieben worden ist und dass es schwer ist, jetzt das Ursprüngliche von dem späteren zu unterscheiden.
Ja, jemand schreibt im Chat auch, wer entscheidet, welcher Text hinzukam? Fragezeichen. Das ist wirklich eine schwierige
Entscheidung. Ja, naja, gut, die Frage ist, wenn die zeitlose oder jahreszeitlose Zeit im Urathen erwähnt wird und später heißt es, es kam Winter und Sommer. Wir wissen doch aus den vielen Überlieferungen, dass die Jahreszeiten eingeführt worden sind. Ich hatte schon den Demeter-Mythos zum Beispiel erwähnt und wir können doch auch in die Biologie gucken. Wir haben immergrüne Pflanzen, die aus einer Zeit stammen, logischerweise, als die Erdachse gerade stand, weil da hat es keinen Sinn gemacht, Blütenpflanzen auszubilden. Und mittlerweile haben wir nicht nur Nadelbäume, die immer grün sind. Wir haben auch Laubbäume und wir haben Blütenpflanzen. Und die sind definitiv entwicklungsgeschichtlich später. Jetzt unabhängig davon, wer wann was ansiedelt. Aber von der Sache her ist es ursprünglich offensichtlich eine gerade Erdachse gewesen und alle alten Überlieferungen, die ich dazu kenne, ich hatte Ovid erwähnt, Avesta erwähnt, da heißt es, es gab ein goldenes Zeitalter mit einem ewigen Frühling. So, wenn dann später kommt Sommer und Winter, dann ist es einfach später. In der Bibel steht es ja auch, nach der Sintflut. Und jetzt müsst ihr euch mit Sommer und Winter auseinandersetzen, so ungefähr heißt es doch dort.
Nur zwei Anmerkungen noch kurz. Also das mit den Kilometern, mit 300 Kilometern, das würde ja eher zu einer Insel oder einem Mini-Kontinent passen, als eben zu einer Raumstation. Also wenn man es dann das doch stimmt, eben wirklich nimmt. Und das andere ist, ich bin selber Chemiker, wie Sie ja auch, mehr oder weniger, nur bin ich theoretischer Chemiker und kein technischer Chemiker. Aber hier hat ein Nutzer im Chat geschrieben, dass Kupfer sehr schnell, und das stimmt natürlich, an der Luft oxidiert.
Richtig, da haben wir keine Luft im Weltraum. Ach so, ja gut, auf der Erde. Okay.
Und, genau, und wenn es eben so eine Patina, eine grünliche ausbilden würde, dann würde es ja schon Sinn machen, dass die Schiffe nicht geblendet wurden, weil die Patina blendet nicht so, weit ich zumindest schon das
richtig, weiß. Aber müsste dann im Text nicht Patina stehen und nicht Kupfer? Eben das Kupfer steht, ist doch eigentlich ein Hinweis, dass es in einer Atmosphäre war, wo es nicht erodiert oder korrodiert ist.
In der Übersetzung, die ich gelesen habe vom Susemil, da steht explizit nicht Kupfer dran, sondern nur Erz. Und das wäre ja ein Erz, Patina. Ja, also ein Kupferoxid oder.
Okay, ja.
Da sind wir jetzt schon ziemlich in Details.
Also meiner heißt es Kupfer und Zinn und Bergerz in meiner Übersetzung.
Ja, kann sein. Also. Ich würde es jetzt nicht, das, aber ja, also das wären so die Kommentare, die ich noch gehabt hätte.
Ja, vielen Dank. Also sehr reflektierte Kommentare und so weiter. Und also jemand anderer hat jetzt gerade im Chat geschrieben, Atlantis ist ein Riesenfake. Das ist die andere Erklärung dafür. Und dann versuchen wir dann nur irgendwas zu enträtseln, was im Prinzip gar nicht zu enträtseln ist. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass es keiner ist, was... Wozu ich auch eher tendiere, dann ja, ist halt die Frage, welche dieser Theorien, die wir da heute besprechen, der Wahrheit am nächsten kommen.
Also ich kann ja Ich kann ja in der Lagerfeuersendung da ein bisschen mehr
sehr gerne. Wirklich. Ja. Würde mich sehr freuen. Freue mich immer wieder, wann ist die nächste Lagerfeuersendung? Also manche waren jetzt ja ganz enttäuscht, dass die nächste jetzt nicht wieder Lagerfeuersendung ist. Nein, ich möchte es nicht öfter als einmal im Quartal machen. Also so alle paar Monate kommt halt mal zwischendurch eine Lagerfeuersendung. Ne? Aber im Prinzip, Gruppe Fan bleibt schon eher so klassische Gesprächsinterviewsendung. Aber hier und da wird es das geben. Und dann freue ich mich sehr, wenn Sie anrufen. Dann können wir gerne über Atlantis weiter diskutieren. Herr Bremer, Sie können natürlich dann auch anrufen. Und mit.
Ja, muss ich gucken, wie es passt. Ja. Mal noch zu Ihrer Frage, waren es denn nun Fremde oder Eigene? Egal. Im Kritias heißt es, dass die Gebäude auf Atlantis fremdländisch waren. Warum schreibt man sowas? Es müssen also wirklich Fremde gewesen sein. Gebäude aus Metall, die fremdländisch waren.
Oder so, fremdländisch. Aber egal. Herr Bremer, vielen Dank. Also möchte mich bei Ihnen
oder, bedanken. Sagen Sie es noch. Oder ja. Fremdländisch, was wäre da Ihr Gegenargument? Das interessiert mich jetzt.
Naja, dieser Bericht muss ja irgendwo herkommen. Und wenn jetzt jemand eingeladen genau. haben, um genau. Atlantis anzugucken, für den war das natürlich.
Richtig, genau. Der kommt einfach von einem anderen Land.
Aber gut, also vielen Dank, Tarek. Vielen Dank, Herr Bremer.
Ja. Ja, Tarek, bitte. Ja, vielen Dank fürs Anrufen. Okay. Ja,
wenn ich noch einen Abschlusssatz sagen darf, also es ist natürlich so, wir haben hier in fast 3 Stunden einiges angesprochen, aber ich habe selbst in einem 600-seitigen Buch, wenn ich es mal als A5-Seiten nehmen würde, habe ich nicht annähernd all das reinbringen können, was man an Verknüpfungen da noch bringen könnte. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass das, was wir heute besprochen haben, auch nur einzelne Rosinen sind, die wir rausgepickt haben.
Aber das ist eben die Kunst, dass man da das Wesentliche reinbringt.
Dass die Gefahr besteht, dass jemand, der jetzt nur in 3 Stunden reingehört hat, doch nicht die ganzen Zusammenhänge erkennen kann, die ich hier niedergeschrieben habe.
Na, das kann er sicher nicht, aber natürlich ist auch
jetzt ein bisschen. Wir haben eine Website, da kann er reingucken.
Aber es ist natürlich auch ein bisschen eine Ausrede, wenn Sie sagen, naja, auch in 600 Seiten kann ich nicht alle Argumente unterbringen. Ja. Aber die wichtigsten sollten Sie unterbringen, natürlich. Die überzeugen. Ne?
Natürlich.
Und da sind einige interessante drin. Okay, lieber Anrufer, ich danke dir sehr und ich hoffe, wir hören uns wieder.
Ja, vielen Dank. Ja, okay. Gerne. Es ist ein Lagerfeuer.
Ja, bis zum nächsten Lagerfeuer. Okay. Ciao. Ja.
Tschüss. Tschüss, Herr Bremer.
Tschüss.
Ja, okay. Und ich denke, wir kommen jetzt dann wirklich schon ans Ende der heutigen Sendung. Die natürlich ist das alles kontrovers, was Sie da sagen, das ist Ihnen selbst ja auch klar. Und natürlich gibt es da alternative Erklärungsmethoden, aber wie gesagt, kann das durchaus empfehlen, die Lektüre des Buches, wenn man sich jetzt für dieses Thema wirklich interessiert. Ansonsten ist es viel zu lang und viel zu detailliert. Aber es ist verlinkt, Ihre vorigen beiden Bücher sind auch verlinkt. Ich möchte jetzt gar nicht, ich meine. Eins ist mir jetzt noch aufgefallen, muss ich noch anbringen. Sie haben eben gerade gesagt, ja, fremdländisch und das können daher nur Außerirdische sein. Ne? Und der Anrufer hat halt relativ, also manchmal übersehen Sie, kommt mir vor, die einfachen Erklärungen, weil es könnte halt auch jemand aus einem anderen Land sein, der das dann schreibt und eben als fremdländisch beschreibt, ne? Weil halt nicht aus Atlantis kommt. Und in Ihrem Buch gibt es dann auch eine Stelle, wo Sie sagen, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang, aber dass sie quasi nicht zur Narbe kamen, weil da ja die Zentripedalkraft dagegen wirkten auf Atlantis. Ja, aber Aufzug. Ganz einfach. A Lift.
Ja, es heißt ja die Menschen. Berechtigte, das können, okay. Aber die Menschen an sich, die Normalbürger, die konnten nicht wegen dieser wirkenden Kraft dahin. Aber nochmal zu der Frage fremdländische Gebäude. Also wir dürfen auch eins ja nicht vergessen. Wir reden hier über Metall. Es werden Mauern, unendlich lange Mauern aus Metall oder mit Metall überzogen beschrieben. Es werden Gebäude beschrieben, die aus Metall sind. Es wird ein Denkmal beschrieben aus Metall, das Poseidon gewidmet ist, ein Wagen mit 6 geflügelten Pferden. wozu brauche ich geflügelte Pferde auf der Erde, wenn ich zu meinem Tempel kommen will? Also diese ganzen Sachen muss man betrachten.
Wieso? Man kann ja da ein Stückchen fliegen. Wieso?
Auch mal, das ist doch praktisch. Und auch mal die Frage stellen. Naja, das ist eben die Frage. Man muss auch mal die Frage stellen, wo ist je irgendeine Stadt ausgegraben worden mit metallischen Gebäuden? Nennen Sie mir eine einzige. Und ich muss eingestehen, dass ich vielleicht ein bisschen weit übers Ziel herausgeschossen habe. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass der Stanford-Torus mit Sicherheit aus Metall ist und metallische Wände hat und metallische Gebäude hat.
Ein Beispiel dafür, dass etwas, das jetzt nicht unbedingt so einleuchtend ist, obwohl ich könnte dann jetzt einwerfen, ja, man hat halt nichts ausgraben, weil das halt keine Edelmetalle waren und das alles weggerostet oder wegkorridiert oder wegoxidiert. Aber in Ihrem, sage ich mal, geschlossenen Theoriegebäude, in das Sie sich natürlich schon auch ein bisschen verrannt haben oder Sie haben sich da so reingefressen und reingebohrt, dass Sie da, also ich empfehle jetzt ganz frech natürlich, weil, wie gesagt, ich habe nicht einmal annähernd so viel über diese Dinge gelesen wie Sie, aber ich empfehle jetzt trotzdem als Außenstehender, ein bisschen so ein paar Schritte wieder zurückzugehen und auf Ihre Theorie raufzuschauen, weil manchmal, Sie sagen, na, das kann nur so sein, weil es ja nur so sein kann. Ne? So,
Ich mich auf die Naturgesetze im Regelfall
Okay.
Platon schreibt von den Kreisen im Himmel, die sich gegenseitig drehen und wo der Größere die größere Kraft erzeugt als die kleinere, etwas, was Platon und keiner aus seiner Zeit wissen konnte, dann ist das für mich ein Naturgesetz, was mir einen klaren Hinweis gibt.
Sie erfinden da jetzt auch keine neuen Naturgesetze, das stimmt alles und das ist, also soweit ich es jetzt beurteilen konnte, alles im Einklang mit Naturgesetzen, was Sie da postulieren. Ist richtig und wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, es gibt sehr viele Stellen, wo Sie Beispiele bringen von Textstellen, die keinen Sinn ergeben und die dann durch ihr doch in sich geschlossenes Theoriegebäude Sinn ergeben. Also das muss man einfach neidlos anerkennen, auch wenn man anderer Meinung ist. Ich bin jetzt nicht einmal unbedingt so, jetzt weiß gerade wie anderer Meinung, ich habe keine Ahnung, ne, was Atlantis war, wo es war, wann es war. Ich weiß es nicht. Ich finde die Theorien dazu sehr interessant. Und sollte man es jemals entdecken, bin ich wirklich neugierig, was es war. Was ich vorher noch anbringen wollte, also ich glaube eben, dass unsere Entwicklung nicht linear verlaufen ist und dass ich mir sehr gut vorstellen kann, wie auch der letzte Anrufer, dass es technisierte, also Hochkulturen gab, bereits in der Vergangenheit. Und dass Platon da eben aus ägyptischen Quellen, glaube ich, eben einen blassen Abglanz dieser Kulturen, einer Beschreibung dieser Kulturen mit seinem Wissen, das natürlich jetzt quasi nach einer großen Katastrophe, man stellt sich vor, unsere Kultur macht doch den Blödsinn und beginnt einen globalen Atomkrieg, was bleibt über? Ja, und was bleibt dann über in diesem verstrahlten Haufen Erde, wo dann alle dann noch dazu debilisiert sind und da irgendwie, ich meine, wir vergessen alles, ne? Wir sind in der Steinzeit, ne? So wie es Einstein sagte, er weiß nicht, womit der dritte Weltkrieg geführt wird, aber der vierte mit Stöcken und Steinen. Das heißt, und daher kann ich mir, auch wenn da viele völlig anderer Meinung sind, aber ich kann mir das gut, ich sage nicht, dass es so ist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es auf diesem Planeten schon technisierte Zivilisationen gab. Kann sein, dass die dann auch mit Außerirdischen in Verbindung standen, falls es die gibt oder falls die irgendwie jemals da waren oder nicht. Für mich nicht zwingend notwendig, dass die da in den Mix kommen, aber ja, ich weiß es nicht. Ich finde Ihre Theorie trotzdem sehr interessant ich finde Ihre Theorie interessant, nicht in allen Details. Und vielleicht noch einen kurzen Ausblick, Sie sind ja noch lange nicht fertig, also das, mir kommt ja vor, Sie laufen erst so richtig warm, oder?
Ja, ich kann viele Argumente, verknüpfende Argumente noch gar nicht nennen, weil die bisher unveröffentlicht sind. Ja, die Sintflut und die Mondentstehung, die als nächste Bücher folgen, das sind Folgen der Atlantis-Katastrophe. Und erst wenn ich dann danach den Untergang und als viertes dieser vier Bücher dann die Folgen der Atlantis-Katastrophe in allen Details beschreibe, wird das Ganze vielleicht noch ein bisschen ja übersichtlicher. Vorhin hatte ja einer angerufen und gesagt, wie sieht's aus mit Erdexpansion? Die führt rein. Ich werde die Kräfte benennen, die zu diesen ganzen Verschiebungen auf der Erde geführt haben und so weiter. Aber das kann alles heute noch nicht passiert sein. Vielleicht wird das Ganze, wie soll ich sagen, runder, wenn man alle diese Sachen dann miteinander verknüpfen kann.
Ja. Ja, jemand schreibt da noch, Atlantis ist die romantische Verklärung, um unsere eigene Zivilisation zu erklären, da wir den Gipfel der Kultur erreicht haben. Auch eine sehr schöne These, welche dann im Endeffekt zutrifft. Wir werden es vielleicht irgendwann erfahren oder auch nicht. Herr Bremer, ich danke Ihnen jedenfalls ganz herzlich einmal für Ihre Arbeit, die durchaus inspirierend ist, ja, und durchaus spannend und wer weiß, wohin sie noch führt. Ja, vielleicht können wir dieses Gespräch ja irgendwann weiterführen, wenn Ihr nächstes Buch erscheint.
Ja, genau, ich lege Ihnen das auf den Tisch und dann können Sie entscheiden, ja, genau. Was damit passiert.
Ja, also vielleicht dauert es wieder.
Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn Sie in bestimmten Bereichen anderer Meinung sind.
Na, ich hoffe.
Das ist doch völlig klar.
Ich hoffe.
Überhaupt kein Problem. Also. Und dann sind wir uns doch alle einig erstmal. Wir haben mal drüber gesprochen. Vielleicht hat der eine oder andere mal was zum Überlegen und kommt so ein Stück weiter. Und das sind wir doch schon gut auf dem Weg.
Genau. Und wer weiß, vielleicht dauert es wieder mal fast ein Jahrzehnt, bis wir das nächste Gespräch führen. Vielleicht aber auch nicht.
Müssen wir sehen.
Werden wir sehen. Ja, Herr Bremer.
Also wie gesagt, zu dem, was wir vor 10 Jahren gesprochen haben, ich hatte es anfangs, glaube ich, schon erwähnt, gibt es nichts, was ich irgendwie revidieren muss, außer den Zeitpunkt, den ich eben anhand des großen Wagens, wie gesagt, da heißt zum Beispiel Dionysos hat den großen Wagen geschaffen und was weiß ich, Dionysos ist auch einer der Erlöser. Das würde alles viel zu weit führen. Also wir könnten, also ich jedenfalls könnte 24 Stunden jetzt ohne Essen und Trinken und Schlafen darüber reden. Aber ja, so weit können wir aber nicht gehen. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich für das Interview und dann hören wir uns vielleicht zu gegebener Zeit wieder.
Genau so ist es. Herr Bremer, okay. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin viel Spaß vor allem mit Ihrer Forschung.
Ja. Weil offenbar und ich auch mit Ihren Interviews im
Grenzwissenschaftlichen
Bereich viel Erfolg.
Okay. Danke und okay, bis dann mal.
Ja, tschüss denn.
Ciao.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Jemand anderer schreibt, ich habe richtig Lust, nochmal das alte DOS-Game Indiana Jones and the Fate of Atlantis durchzuspielen. Naja, man weiß es nie, wozu diese Gespräche inspirieren können. Ja, und das nächste Gespräch, das findet wie gewohnt in 2 Wochen statt, und zwar am 5. Juli 2019. Und da sind wieder mal Waltraud Kaliber und Jürgen Trieb zu Gast. Da gab es ja eine sehr interessante, fast irgendwie absurde Sichtung über Graz. Da gibt es auch ein Video dazu, also sehr gut dokumentiert. Da gibt es auch in der Clip-Sektion, haben wir da schon ein Interview geführt. Da werden wir sicher darüber noch sprechen. Und dann, es ist ja nicht so, dass die nur einmal irgendwas gesehen haben und dann nie wieder. Die sehen ja irgendwie andauernd was. Ich habe schon lange jetzt wieder wochenlang nichts von ihnen gehört. Ich bin sehr gespannt, ob oder was in der Zwischenzeit passiert ist. Also seit diesem, ich glaube im März irgendwann war da diese Sichtung. Man kann sich das in der Clip-Sektion findet man das. Das ist, da ist alles. Oder man sucht einfach nach Kaliber Trieb im Archiv rechts oben. Wie auch immer, also die Zeugen des Unerklärten sind ein weiteres Mal zu Gast. Wahrscheinlich heißt die Sendung dann auch einfach Zeugen des Unerklärten Teil 2. Wir gehen da jetzt irgendwie auch schon die poetischen Titel aus für Sendungen mit den beiden, weil ja, es ist irre, was die da teilweise erleben. Viele halten sie natürlich für Scharlatan, ist eh klar. Andere interpretieren da vielleicht wieder zu viel rein. Ich weiß es nicht, aber es ist immer wieder sehr spannend, mit ihnen zu sprechen und es ist auch immer wieder überraschend, was die so erleben. Und am 5. Juli kann man sie wieder live auf dieser Sendung hören. Ich bedanke mich bei allen wirklich ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Mitmachen, natürlich auch bei den Spendern und bei den Anrufern ganz besonders. Waren sehr gute und interessante Dinge dabei. Ja, bis zum 5. Juli. Macht es gut.
originate.